Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Futsalhallensports. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus dem Podcast-Schrank von euren Misters of Futsal. Euer Futsal-Economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite, gewohnt, die Stimme der Vernunft und der Kritik, Sebastian Rauch. Hi!
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel, und einen wunderschönen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht an alle Hörer und Hörerinnen. Ja, was auch immer, wer auch immer da draußen zuhört. Also vorab auch mal hier, mal locker weg, ein riesiges Dankeschön für diesen Futsal-Enthusiasmus und dass man hier regelmäßig reinhört. Denn Daniel, wir haben uns ja diese Woche unsere Spotify-Daten angeschaut und jetzt hinsetzen, bevor man hinten rüberfällt.
Es wurde uns angezeigt. Als Jahreszusammenfassung, das gibt es immer, wer keinen eigenen Kanal hat, bei Spotify bekommt man als Podcaster dann so eine Jahresstatistik-Zusammenfassung.
Genau, und wir sind tatsächlich, sagen wir es mal aus Nischensicht betrachtet, oder sagen wir es aus, ich interpretiere es mal qualitativ hochwertig, aber laut Spotify gehören wir zu den Top 15 Podcasts weltweit in Sachen Teilen. Wir werden geteilt. Das ist doch geil. Also Communitas, es funktioniert. Oder erzähl mal ein bisschen was zu den Daten. Du bist ja unser Datenfuchs. Warum sind wir Top 15 der Welt?
Ja, das weiß ich nicht. Ich fand das total überraschend. Die meisten Statistiken, die uns dort angezeigt wurden, waren eigentlich verständlich und nachvollziehbar. Aber die Statistik macht ja wirklich keinen Sinn. Also mit den 180 Hörer haben wir gerade oder Abonnenten. Und wenn da jeder einmal teilt, 180 teilen, das hört sich jetzt für mich nicht viel an. Und das teilt man ja selten. Ja, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass Spotify einen ganz hohen Anteil von inaktiven Podcasts hat. Im Sinne Podcasts, die einmal produziert wurden und nun online stehen. Und klar, die werden dann 10, 5, 6, 7 Jahre alte Podcasts nicht mehr geteilt und dass man so irgendwie auf die 15% der top geteilten Podcasts kommt oder Datenfehler.
Das Schöne ist, du suchst nach dem Sinn und für Sinnfragen ist dann ja auch der Futsalphilosoph zuständig. Aber unabhängig davon, betrachten wir es mal positiv, irgendwie sind wir unter den Top 15 in dieser Kategorie gelandet, weltweit. Unabhängig davon, wie das entstanden ist, weil wir können es uns sehr schwer erklären aus faktischer Sicht, aber ist sicherlich ein gutes Zeichen, so will ich es mal betrachten und ist ja sicherlich auch motivierend für uns beiden.
Also ja, total. Also die Statistiken sind super und das freut einen oder uns, mich auf jeden Fall, dass wir weitermachen können und manche Zahlen haben mich auch wirklich beeindruckt, angefangen mit, wir haben 2734 Minuten Inhalt produziert. Ich würde aus der Hüfte sagen, 95% Sebastian Rauch.
Nein, ja, Spaß. Ja, wir müssen mal die KI drüber geben. Und dann, wir hatten ja am Anfang unserer Podcast-Serie immer darüber gesprochen, habe ich zu viel Redeanteil und auch nicht. Aber so ist es eben. Als Geisteswissenschaftler habe ich ja längere Sätze immer wieder im Kopf. Und du gehst ja strikt in die Fakten. Ich leite die Fakten irgendwie anders her. Aber mittlerweile, ich habe da ja mal drauf geachtet, ich habe dann mal den Quantifizierungsbeauftragten gemacht. So viel mehr habe ich nicht. Teilweise hast du sogar tolle Monologe, so kann man es mal sagen.
Ich brogge mal was, damit ich mal eine KI drüber laufen lasse. Da hast du recht.
Genau, mach das.
Da gibt es ein paar Packages, das kann man eigentlich machen mit Stimmen. Mit Voice Recognition, das müsste eigentlich super schnell gemacht sein. Ich muss mal gucken. Kann ich eigentlich brocken?
Hoffentlich kann die KI uns dann auseinanderhalten. Vielleicht.
Ja, das ist gerade der Punkt, dass sie das kann.
Ja, hoffen wir es. Ja. Vielleicht haben wir manchmal so eine Tonlage.
Ja, da muss ich mir was reinbauen. Naja, jedenfalls sind wir mit diesen 2000 Minuten auch irgendwie das sind mehr als 91% der anderen Podcasterinnen in der Kategorie Sport.
Ja, das muss man, also.
Mich überrascht, aber klar.
Ohne Scheiß. Und wir sind Ehrenamtler und wir gehören zu den Top 9% weltweit an Volumen, also was wir hier liefern, jede Woche. Und Daniel, das kommt auch daher, weil wir die Zeit auch manchmal überziehen. Diese geplanten 60 Minuten, die ich habe. Also wenn wir mal so auf anderthalb kommen, dann geht das natürlich in diese Top-Statistik, Daniel. Deswegen, damit komme ich jetzt immer, indem ich sage, stopp mal. Lass noch 10 Minuten drauflegen, dann sind wir bald unter den Top 5 an Content laut Spotify. Ja, auch interessant.
Dann hatten wir noch die beste Folge. Die kann ich nämlich nachvollziehen, weil die beste Folge war mit Abstand die Folge mit Jasmin Jabbes zur Frauennationalmannschaft. Folge 145. Und hier wurde aber angezeigt 143, die als zweitbestes lief, durch Schwäche zur Stärke. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet diese Folge, hier steht 422% häufiger gestreamt als alle deine anderen Folgen. Liegt das am Titel, dass Leute irgendwas suchen und dann auf diesen Futsal-Podcast klicken oder so?
Das ist die durch Schwäche zur Stärke ist ja auch eine sinnstiftende Aussage, verstehst du? Und diese Suche nach dem Sinn, wir leben in einer sehr reflexiven Gesellschaft, müsste man jetzt philosophisch betrachten. Wir überlegen ja über irgendwelche Binden und sonst was uns was. Das, was ich auch schon übertrieben finde. Aber die Menschen durch diese Individualisierung suchen nach Sinnstiftung. Und wenn du da dann so einen Titel hinaus wie durch Schwäche zur Stärke, dann sind das viele Fragezeichen, die in einem aufgehen und man sucht dann dort nach der Antwort. In diesem Podcast.
Was würde das bedeuten, dass wir unsere Folgen immer nach solchen Schlagwörtern einfach benennen?
Ja,
und dann einfach
vielleicht haben auch die zahlreichen Zuhörer, die in diese Folge reingehört haben, dann auch einen Sinn erfahren. Denn wir hatten ja einige. Im Futsal finden wir also Lebenssinn, Daniel. Denn wir sehen Schwächen im Futsal, die am Ende zu Stärke führen. Ist das nicht toll? Also von daher, der Futsal ist wie eine Transferleistung fürs Leben gewesen in dieser Podcast-Folge. So könnte man es vielleicht kurz fassen.
Aber auf jeden Fall schön ist, dass wir eine Bewertung von 4,5 haben als Durchschnitt. Das finde ich gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele jetzt abgestimmt haben, aber das wurde uns auch angezeigt.
4,5 Sterne von 5.
Genau, und das ist für Podcast, also ich ziemlich gut, was ich mal sehe. Das freut uns natürlich, dass wir euch da an den Podcast-Endgeräten da anscheinend gut versorgen. Und dann letztendlich die wichtigsten Zahlen wurden nochmal zusammengefasst. Oh, jetzt habe ich geklickt. Waren, dass wir 32 Folgen gemacht haben, 11 Länder haben es gehört, 2000 Minuten und wir haben 47% mehr Follower über ein Jahr. Hey!
Ja, spricht ja auch dafür, dass wir hoffentlich interessanten Content liefern, weil wir wissen es ja immer erst im Nachhinein. Ja. Während wir aufzeichnen, haben wir manchmal, also mal 5 Minuten nach der Aufzeichnung, weiß man teilweise nicht mehr, was man gesagt hat. Und auch eine Woche später nicht. Also von daher.
Und man muss sagen, wir haben noch viele Aufrufe auf YouTube. Ungefähr immer zwischen 1800, also zusätzlich noch. Und die Durchschnittsfolge hat ja so bis aktuell das ein bisschen angezogen, 200 Stream-Starts. Also ist okay. Ich finde das, bin zufrieden. Freut mich.
Ja, dafür, dass wir im deutschsprachigen Raum echt eine übersichtliche Anzahl an Futsal Praktikern und auch Fans und sonst was haben, finde ich das ein sehr gutes Zahl.
Jetzt warte erstmal, bis wir unsere Folge ja vor Weihnachten machen, die wir geplant haben, wenn wir keine Bundesliga mehr haben. Hallen, wie wollen wir es nennen? Tipps für die Hallenmeisterschaft oder für die Winterrunde. Also einfach richtig schön Clickbait.
Genau. Ja, gut. Ich hab heute sogar E-Mails gekriegt. Ich habe ja letztes Mal, im Oktober hatte ich die Futsal-Fortbildung für die B-Lizenz Fußballinhaber gemacht. Und ich habe heute noch E-Mails bekommen, die wollten unbedingt das Material nochmal haben. Ich habe da auch so ein paar Tipps gegeben für Fußballer beim Hallenfußball tatsächlich oder Futsal-Tipps. Und dann hat mich auch noch jemand angeschrieben, denn er wollte genau diese Tipps haben. Also ich werde ihn auch nochmal schreiben, hier, hör in diese Podcast-Folge rein vor Weihnachten. Dann werde ich die weiterteilen und dann schauen wir mal, ob uns auch Fußballer dann daraus was ziehen können. Aber Daniel, bevor wir in diese Richtung gehen im Gedanken, wir haben heute... Stimmt es? Das kannst du mir hoffentlich bestätigen. Unsere 150. Folge, oder?
Ja.
Daniel, also Gratulation.
Lass uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Schönes, rundes Ding. Aber ja, komm, wir feiern. Wir haben gefeiert. Ich bin nicht der große Freund von Emotionen. Weißt du, was ich immer hasse? Sind diese ganzen Geburtstagsgeschenke-Diskussionen auf der Arbeit und so. Ja, wirklich, welches Geschenk? Das geht dann über eine Woche in epischer Breite und dann am Ende kommt immer etwas raus, was derjenige, der das Geschenk bekommt, einfach in die Ecke stellt oder in den Keller schafft. Ja. Direkt.
Aber Daniel, das ist ja auch so unpersönlich teilweise. Und bei einem Geburtstag, total, da kannst du ja nichts für. Aber hier für die 150. können wir was für. Deswegen ist eine Gratulation auch vielleicht sogar hier eher angesagt. Weil, wie gesagt, hierfür können wir was, dass wir 150 Folgen jetzt haben. Und ich freue mich schon, dann in Richtung 200 zu gehen.
Ja, mega. Also, ich meine, das haben wir auch 10 Minuten uns selbst beweihräuchert. Und das ist wunderbar. Okay. Das kann man für die 150. Genau. Folge, kann genau. man sich mal sagen, ey, haben uns gefeiert. hat Bock gemacht.
Feiern. Und Spaß dran haben.
Podcast-Schrank ist voll.
Ja. Du kriegst die ganzen Geschenke. Genau, es sei dir gegönnt. Und wir verteilen doch auch demnächst Geschenke, ne, Daniel? Wir haben uns doch was überlegt, beziehungsweise
ja, genau.
Mhm. Da gab es ja was. Möchtest du dazu was erzählen?
Ja, wir haben uns jetzt mit MyTactics was überlegt mit dem Jörg und haben jetzt überlegt, dass wir bei uns auf der Seite einen Post machen für alle, die ein Futsal-Taktik-Board bekommen wollen von MyTactics.de. Mhm. Dann bei uns oder die Frage beantworten müssen, warum wollt ihr ausgerechnet ein Tactics-Board? Warum benötigt ihr im Verein eins? Ja. Und dann müsst ihr die Antwort aber auf der Seite von auf der Insta-Seite von MyTactics.de kommentieren, weil dort gibt es dann auch einen Post mit der Frage, warum braucht ihr ein Futsalboard? Mhm. Ja, und, oder nee, wie ist eure Antwort, sodass diejenigen, die den Post dort sehen, die gar nicht wissen, was die Frage ist, und dann zu uns auf die Seite müssen.
Ja, also bei uns startet es hoffentlich und geht dann rüber auf MyTactics Instagram-Account, so könnte man sagen. Und so haben wir eine Connection, Daniel. Mhm. Ne?
Aber in beide Richtungen, das ist ja das Schöne.
Genau, in beide Richtungen, genau. Die müssen dann, wo kommt das her? Und er verlinkt, also MyTactics verlinkt uns und wir verlinken ihn. Und von daher wird es spannend. Also das machen wir dann im Laufe der Woche. Und wir werden sehen, wer dann der oder die glücklichen Gewinner sind.
Ja.
Denn ich glaube, wir haben ja zwei, mindestens. Ne? Ich glaube, zwei haben wir, glaube ich. Ne? Zwei Boards oder eins?
Das machen die Jungs dann. Hat Jörg und Dirk.
Genau.
Die stellen das dann bereit. Und ja, also jeder kann sich dann sein Board individuell bestellen. Oder natürlich das Mr. Futsal Board bestellen.
Das meine ich doch, Daniel. Wir haben doch auch noch Mr.
Futsal. Wir müssen unser Merch machen. Wir machen einfach Merch.
Können wir dann. Wir unterschreiben drauf. Wir sind ja dann richtig, wir sind jetzt am Feiern gerade.
Es soll schon
danke für die 150.
Weil das ist ja gerade die USP von den Jungs. Weil die Taktikboards sonst kannst du ja nie individuell gestalten. Also ich meine, das hat mir Jörg da gesagt, das ist, ich bin ja nicht so in diesem Business drin. Also ich kenne auch die anderen Konkurrenten, aber da scheint wirklich eine USP da zu sein, wo was kein anderer anbietet. Aber
es gibt noch Möglichkeiten, wenn man selbst ein bisschen kreativ ist, und es gibt Möglichkeiten, aber die will ich gar nicht verraten, denn wir wollen ja die Konkurrenz jetzt nicht hier weihrauchen. Wir wollen Jörg und MyTactics.de natürlich fördern, weil die machen gute Arbeit und spezialisieren sich darauf. Das ist eben der Punkt. Die spezialisieren, und das ist selten. Oder
ein Futsalprodukt aus Deutschland. Also ich meine, es gab mal die Claws. Ja. Marlon Walter, schöne Grüße. Ich habe nichts mehr gehört von den Claws.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie in Produktion sind. Bitte melde dich, Marlon.
Die Claws sollen vielleicht noch Kontakt zum Stuttgarter FC, und dann kann Aksentjevic die vielleicht einmal tragen. Dann haben wir die größtmögliche Werbung in Deutschland, glaube ich.
Ja,
wenn AK-47 die trägt.
Wir warten ja nur noch von 28 Black auf unsere Paletten, Energy Drink.
Ja. das ist Karma. Am Wochenende gab es eine gelb-rote Karte für Molavia. Das ist Karma, solange der uns die schickt. Auftragen wir die Schiedsrichter für komische gelbe Karten.
Jetzt haben wir genug Werbung gemacht und uns selbst beweihräuchert. Kommen wir zu den News. Es gab geile Sachen.
Und das eine war doch schon eine News von uns.
Ja, also, das stimmt.
Zahlen, ne?
Bitte. Dann kommen wir weiter zu den News aus dem internationalen Futsal und sogar Eishockey. Wir haben Eishockey-News, die natürlich mega Hoffnung machen für den Futsal. Denn man hat in der Kölner Arena die Kölner Haie spielen lassen. Also ein Outdoor-Eishockeyfeld aufgebaut im Stadion. Und es waren 40.000 Zuschauer da, die sich das Eishockeyspiel angeschaut haben. Es ist geplant, das Ganze zweimal zu wiederholen. Es gab in Brasilien ein ähnliches Event mit Futsal im Maracanã. Mit 80.000 Zuschauern. Super Sachen. Ja, einfach so ein kleines Feld da aufbauen. Medienwirksam ohne Ende für beide Seiten. Das Stadion ist gefüllt. Ohne Bundesliga. Wahnsinn. Wenn doch nur Fortuna zum Beispiel mal oder der HSV und Jahn und St. Pauli und wie sie alle heißen, mal so eine Aktion starten würden, wäre richtig stark.
Ja, das wäre richtig, richtig stark. Ich frage mich nur, ob man 40.000 Leute in die Halle kriegen könnte, in das Stadion, genau, Outdoor. Aber Ist eine coole Geschichte und der Eishockey ist halt schon ein bisschen etablierter, ne, in Deutschland. Und ich sag mal, die amerikanischen Sportarten, Eishockey beziehungsweise oder amerikanisierte Sportarten, Basketball, ich glaube, American Football ist ja auch schon, ja, war schon mal eine Zeit lang sehr etabliert, muss man sagen, wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Futsal, wenn du dich noch erinnerst, ne, da gab es ja richtige. Also ich weiß, in Frankfurt und so weiter. Ich war schon mal hier in Osnabrück war ich schon mal bei einem Zweitligaspiel im American Football bei den Osnabrück Tigers. Fand ich auch ganz interessant. So, wie kam ich jetzt darauf? Okay. Schön, Daniel.
Ja,
Schöne
also ist ja schon, es
Geschichte.
zeigt ja nur, dass man die Sachen eben verbinden kann.
Genau.
Ja, das fand ich das Schöne daran. Dann hat die Bild hat berichtet über das HSV-Spiel auch schön medienwirksam. Der DFB weiterhin ohne Post zum Bundesliga-Rekordspiel. Ja, schade.
Ja, bisher ist Flasche leer. Ne? So ist
Flasche
das.
leer. Dann haben wir auf unserer Seite jetzt die neue Rubrik Zuschauerrekorde eingefügt, hatten dann auch gestern den Post auf Instagram und direkt zwei Hinweise, dass wir noch zwei Spiele hinzufügen mussten. Wir sind also jetzt bei 11 Spielen über 1.000 Zuschauer, bei 10 Spielen über 1.000 Zuschauern. Und, nee, 11. Jetzt bin ich wieder
Ja,
verwirrt. Ja,
ja,
also
ja.
ungefähr so.
Aber wir können ja in Zukunft die Top 10 und dann, also über 1000 irgendwann, das sollte ja eine Regel werden. Aber die Top 10 dann, ne? Ich glaube, das ist ein guter Anspruch, dass wir sagen, wir machen jetzt nur die Top 10 in Zukunft. Und die auf der Seite, also wir hauen da regelmäßig die Top 10 raus, vielleicht jährlich, wenn es mal einen neuen Zugang gibt oder wenn es einen neuen Zugang gibt in den Zahlen, in den Top 10. Und sonst haben wir auf der Webseite mrfutsal.de immer das komplette Ranking der über 1000, Tausender.
Ja, 11 Stück. Ich habe mal nachgeschaut. 11
Wunderbar.
Spiele. Dann habe ich. Ah, ein schönes Projekt von Hannover 96 Futsal. Dort hat man den ersten Silvester Cup ins Leben gerufen. Silvester Futsal Cup. Zusammen mit dem NFV, dem Niedersächsischen Fußballverband und TuS Winhorst. Hier hat man also anscheinend einen lokalen Fußballverein gefunden, der dem Futsal etwas Positives abgewinnen kann und die Synergien sieht und veranstaltet nun den Silvester Cup. Und da bin ich mal auf ein Feedback gespannt.
Ist da Hannover 96 dabei?
Ja,
Ja?
genau. Also die
Ja,
sind
ist auch
Teil
ein.
des Orga-Teams.
Aber du musst überlegen, ne? Du musst auch verstehen, das ist ja auch ein großer Name, der da mitspielt. Und dann kommen die kleineren oder sagen wir mal einfach nicht professionellen Clubs sicherlich eher mal dahin, nur weil Hannover 96 da als Name auftaucht. Ne? Also das ist schon geil. Also ist eine gute Idee, auch für sowas wie Fortuna Düsseldorf oder HSV Panthers, Jahn Regensburg, FC St. Pauli aus der Bundesliga. Damit kann man natürlich auch sicherlich das Ding in die Breite bringen. Ne? Also finde ich auch cool. Super.
Das ist also eine schöne Sache. Dann gab es einen Bericht wieder im Fernsehen. Also es läuft etwas besser an jetzt. Und zwar bei Sat1
Omnipräsent sind
Bayern.
wir schon.
Die Medienpräsenz steigt.
Ja.
Sat1 Bayern hat einen Futsalbericht gebracht, ausgehend von Futsal Nürnberg. Und dort hat Torwart und ich glaube auch der Cheftrainer und Verantwortlicher Alexej Pinski, hoffentlich richtig ausgesprochen, da Futsal gezeigt. Das sind diese klassischen, die wir auch schon mal vor 10 Jahren hatten. Futsal in der Halle und den Ball und dann diese Pässe zeigen. Interessant, wie diese Reportagen auch immer gleich aufgebaut sind. Also man könnte jetzt den WDR-Bericht 2014 dann gegen oder 2012 dagegen spielen. Manche sind einfach wirklich 1:1 gleich.
Ja, konzeptionell ähnlich, ne?
Und es war wirklich gut. Alexej hat viel Gutes erklärt. Ist selbst Torwart, hat da auch da mit seiner Spagatabwehr saß er da im Bericht. Fand ich ganz, ganz spannend.
Ach, cool.
Hat ein bisschen was erklärt. Hat eigentlich was alles richtig erklärt. Hat nur die Finger falsch getappt, wie ich gesehen habe. Schön, schön die Gelenke abgeklebt. Aber alles ja halb so wild. War also
Nein.
schön dargestellt. Kurzer Bericht. Aber ja, wenigstens wieder was
Ja,
gezeigt.
ich fand's super. Also ich fand den super, du hast den ja geteilt. Aber weißt du, welchen Beitrag ich immer noch richtig cool finde? Kennst du noch den Beitrag früher mit Max Meyer, Michi Meyer und irgend so ein Jugendtrainer vom ersten FC Nürnberg, vom DFB?
Nee, das sagt mir gar nichts.
Nee, sagt dir gar nichts. Da musst du mal recherchieren. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2013, 14 vielleicht. Und da erzählt Max Meyer auch davon, dass er Futsal gespielt hat und dass ihn das weitergebracht hat. Und Michi Meyer ist dort. Noch, er sieht auch richtig jung aus in der Hinsicht. Wobei, jetzt sieht er richtig maskulin aus, sage ich mal. Früher noch ein bisschen jungenhafter. Aber das fand ich immer auch einen sehr gelungenen Beitrag. Und da wurde dann so beim ersten FC Nürnberg, also der Jugendtrainer, ich glaube U17 war es oder U15, ich weiß nicht, der hat so davon gesprochen, der Futsal, den haben wir implementiert beim ersten FC in Nürnberg und so weiter und so fort. Und ich habe noch nie davon gehört, dass Nürnberg irgendwas überhaupt im Bereich Futsal macht, nachdem ich diesen Bericht gesehen habe damals. Aber dem fand ich damals gelungen auch. Mit wenig Mitteln, viel
so. Such dir mal raus, der sagt mir jetzt erstmal gerade gar nichts.
Ja, können wir verlinken. Ich den finde, weil ich habe letztens, ich kann immer sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ich mache ja Anfang, Mitte Januar ist es, glaube ich, mache ich die Trainerfortbildung B-Lizenz für Fußballtrainer, Futsal, für den NFV, also für den Niedersächsischen Verband. Und dann habe ich einen Link bekommen auf die Seite des NFVs, Futsal, und dann da war das Video nochmal verlinkt von früher. Genau, das musste so um die Zeit 2015, 16 oder so gewesen sein. Irgendwie sowas.
Okay.
Aber das war auch so ein Werbevideo, was ich eigentlich ganz gelungen empfand. Ich glaube, da waren sogar Bilder vom Finale. Schwerte gegen Hamburg damals. Ne? Ach,
das waren sehr gute Bilder.
Das sind sehr gute Bilder. Das hätte man heute ja auch machen können, lieber DFB. Da hat man ja auch tolle Bilder.
Ja, Hauptsache wieder Instagram-Challenges. Ah, da gibt es auch, es sollen jetzt die DFB-Medientage geben. Und da sollen dann die Vereine Spieler nach Frankfurt schicken, die dann wieder so Insta-Videos aufnehmen. Ey, und dann man denkt sich jedes Mal, nein, es war doch alles bisher Murks. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt auch noch da Spieler quer durch die Republik geschickt werden und dann wieder ohne Konzeptansage. Also was wird man genau
gefilmt? Das Gleiche in Grün. Das Gleiche in Grün.
Ja, und dann
wieder ein Lob von 5 Metern drauf.
Katastrophe. Warum nutzt man nicht die Nationalmannschaft? Warum besucht man nicht die Teams mal in ihren Städten? Ja, und so und zeigt ja direkt mal die ganzen Heimspielstätten mal mehr im Detail. Will ja nicht jeder diese Halle in Hamburg sehen die ganze Zeit. Also ich verstehe das Jungformat-Ding da immer noch nicht. Aber
Daniel, ey, weißt du, was in der Woche passiert ist? Zum Glück für uns Futsaler ist ja die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgeschieden. Jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend medialen Raum noch für Futsal. Deswegen hoffen wir auf Übertragung jetzt demnächst. Wir hatten ja damals gesagt, WM-Boykott, scheidet bitte aus. Jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. es wird ja von Mentalität und Defensive und vorne trifft man das Tor nicht und so weiter gesprochen. Ich hoffe ja, dass der Futsal nun auch hier vielleicht einen methodischen Zugang erhält, denn er liefert ja genau das, eine Defensivmentalität, alle müssen verteidigen, ja, Zweikampfintensität, also das, was den deutschen Fußball eigentlich auch früher mal ausgemacht hat, ne, diese Tugenden, ne, auch Defensive, und Futsal liefert ja das gesamte Paket, nicht nur das schöne Spiel, sondern auch nach hinten das taktisch gute Spiel, ne? Also in der Hinsicht hoffe ich, dass der Futsal methodisch jetzt vielleicht auch als eine weitere Lösung für die Probleme des Fußballs beim DFB hoffentlich entdeckt wird. Mhm. Weil er wurde bis heute nicht entdeckt, kann man so sagen.
Das stimmt. Ja, dann gab es noch eine wirklich tolle Nachricht von Elias Saad, wer ihn noch kennt. Angefangen im Futsal bei Sparta Hamburg und dann bei den HSV Panthers mit dabei, auch in der Deutschen Meisterschaft, sogar in der Futsal-Nationalmannschaft dann aufgelaufen.
Unglaublich. Der beste Spieler der deutschen Meisterschaft 2020, so haben wir ihn auch gekürt, ja.
Ja. Und jetzt wissen wir auch warum. Denn es hat sich bestätigt, dass eben Talent im Futsal oder ein Talent, welches eben so auffällig ist, auch im Fußball auffällig sein wird. Das, was wir immer predigen, dass man eben doch was, dass der Futsal eben doch viele Parallelen aufweist. Und das ist ja genau das, was man daraus lernt. Jemand, der im Futsal extrem auffällt, scheint ja auch im Fußball viel Talent zu haben. Und er hat nun aus der Regionalliga heraus einen Vertrag bei St. Pauli, Fußball bei den Profis erhalten.
Ja.
Und ist jetzt Fußballprofi.
Ja, das freut mich enorm für den Jungen. Gleichzeitig, ne, wenn jetzt hier einfach mal das jetzt als wichtige Evidenz gesehen wird, ist auf jeden Fall ein Zeichen für den sogenannten Killman-Effekt, den du ja mehr oder weniger, ja, ich sag mal, Yalcin Chelani hat uns den Killman irgendwie auf den Schirm gebracht nochmal. Aber diesen Effekt, den du dann auch bei Fortuna Düsseldorf hoffentlich erfolgreich dann auch vorgestellt hast, den hätte man natürlich bei Elias Saad jetzt wunderbar gehabt, wenn man den dann einfach mal im Fußballpass verpasst hätte damals. Dann hätte man jetzt hier laut FIFA-Reglement einen Anspruch auf Ausbildungsentschädigung und das wäre schon eine gute Summe, so, genau. wenn der denn in der zweiten Liga jetzt einen Profivertrag hat.
Ich habe angefangen bei den Jungs aus Sparta Hamburg, schöne Grüße, die hatten da habe ich kurz geschrieben, wollten mich wissen, ob Elias da einen Pass hatte, aber er hatte nur den Futsal-Pass und eben keinen Fußball-Pass. Obwohl ich es halt auch interessant finde im Bereich FIFA. Also ich glaube, wenn man Zeit hätte und klagen würde, würde man Recht bekommen, dass
und wenn,
es auch Teil der Ausbildung ist.
Daniel, das ist doch interessant. Wir haben ja auch fachliche Aufträge hier und Reflexionsverpflichtungen. Denn wenn man jetzt das in dieses Reglement mit aufnehmen würde, dass der Futsal-Verein eine Entschädigung bekommt, das heißt auch der Futsal-Pass für diese Regel relevant ist, ne? Dass man hier wirklich dem Futsal, dass diesen Killman-Effekt, dass das ein wichtige Grundlage ist dafür, auch für dieses Reglement, dass auch der Futsalverein die Entschädigung bekommt, dann hat man automatisch einen Push des Futsals, weil dann werden natürlich auch Vereine Futsalabteilungen aufmachen, in Hoffnung, dass der Spieler so gut wird, dass er mal bei einem Profiklub landet und dann kriegt man Geld. Das ist ja eben, das wäre ein super Anreiz, wenn man diese Regel auch auf den Futsal ausweiten würde. Also die Verknüpfung zwischen Futsal und Fußball. Oder was meinst du? Ich denke, das wäre doch eine sinnhafte Geschichte. So könnte die FIFA den Futsal über das Reglement direkt fördern.
Ja, total. Das wäre eigentlich eine kleine Änderung in einem Absatz. Und damit würdest du die Sportart einfach einen Boost geben, den du nirgendwo mit so viel Geld erreichen kannst.
Ja. Daniel, ein kleiner Schritt für die FIFA, ein großer Schritt für den Futsal.
Ja.
Das wäre schon wieder ein passender Titel für die heutige Sendung. Aber finden wir noch bessere, aber den würde ich jetzt erstmal ins Rennen schicken. Ein kleiner Schritt für die FIFA, ein großer Schritt für den Futsal. Mhm. So. Weiter geht's.
Oh, das merken wir uns direkt als Folgentitel.
Ja, habe ich gerade gesagt. Ja. Du bist schon in deiner Liste im nächsten.
Ich habe echt schon wieder weitergelesen. Dir, was ich
sage. Egal, mach weiter.
Okay. Ich habe noch der DFB macht 30 Millionen Euro Verlust. Ist ein bisschen bitter, weil wir gerade darüber geredet haben, dass der DFB und die Spiele und mehr fördern. Jetzt macht der DFB, muss zahlreiche Nachzahlungen leisten. Ist nicht so schön. Ja, kann also sein, dass da etwas zu Budgetkürzungen kommt.
Ja, und Rewe ist auch nicht mehr dabei.
Das heißt, ja, gut, die werden ja eh nicht. Aber ja, genau. Ja, kommt, also genau, da kommt schon noch was auf den DFB zu. Ja.
Ist bestimmt auch eine gute Summe als Sponsor dabei. Ne? Also wenn Rewe abspringt, ist einer der größten, also gehört ja auch zu der größten Einzelhandelskette Deutschlands. Supermärkte. Die Branche ist Einzelhandel, ist die größte Branche in Deutschland. Mhm. Ne? Da ist Geld. Naja, interessant, ne, dass der DFB Minus macht. Ich hoffe mal, keine negativen Auswirkungen für den Futsal. Dafür ist er hoffentlich zu klein, dass er da relevant wird und sicherlich keine Schuld hat für diese 30 Millionen Miese. Ich hoffe, dass wirklich die EM 2024 nicht das Hauptargument für den Futsal war. Sonst würde man sicherlich hier ökonomisch ab 24 überlegen, ob der Futsal relevant ist. Naja. Egal, weiter geht's.
Dann haben wir noch die Nachricht, oder ein Bericht über die Heimatkicker aus Bayern, den ich ganz spannend fand, denn dort habe ich jetzt gelernt, dass Thomas Dötsch, auch Gründer von Deisenhofen und Penzberg anscheinend, hatte ich ja auch nicht so auf dem Radar, da jetzt die Heimatkicker gegründet hat, die jetzt gar nicht so schlecht performen. Und die Heimatkicker haben einmal den Sponsor, Heimatkicker, das ist so eine Firma, hatten wir auch diskutiert, dass man die dort findet, wenn man das sucht. Ja. Und dass es so eine lose Truppe ist, weil alle auch sehr geografisch entzweit sind, der Spieler. Und man trainiert nicht, so wie ich es verstanden habe, sondern ein reines Wochenende Spaßkick Futsal, weil alle halt den Sport so mögen. Super, warum nicht? Also wieder, also sich selbst niedrige Eintrittshürden schaffen, kann auch nicht verkehrt sein.
Ja, das ist ein spannendes Konzept bezüglich der Niedrigschwelligkeit. Ne? Also so Ist etwas, was in der sozialen Arbeit tatsächlich immer auch ganz groß ist, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Du schaffst unverbindliche Verbindlichkeiten. Also allein durch diesen Spaß am Sport und auch Freude am Teamsport schaffst du eine Verbindlichkeit, aber es ist nicht verbindlich, da immer irgendwie anscheinend was Konkretes, Festes zu haben. Also eine unverbindliche Verbindlichkeit, so nennt man das in der sozialen Arbeit unter anderem als niedrigschwellig. Ja, doch niedrigschwelliges Angebot, könnte man sagen. Finde ich ist interessant und für den Staat sicherlich eine interessante Option. Wir sollten das weiter beobachten.
Und die letzte Nachricht, News, war ein Bericht von ein Kommentar in einer bayerischen Zeitung von Carsten Wettberg. Ich musste ihn selber googeln. Er ist der König von Geising, war bei 1860 München in den 80er, 90er Jahren der Erfolgstrainer in der zweiten Bundesliga und im bayerischen Fußball sehr bekannt. Und leider hat er jetzt kommentiert, mit natürlich totalem Quatsch eigentlich, mit Futsal und anderen Spielformen wendet man sich von klassischem Fußball ab. Das ist die Quittung als Antwort
Natürlich.
auf das Ausscheiden. Was sagst du
Ja.
dazu?
Ja, also ich sage ja, der Futsal, der ist schuld für die 30 Millionen Miese beim Futsal. Also das ist ja alles das, was meinst du, was der DFB uns hier zahlt, ey. So, ja, deswegen sind unsere Spotify-Zahlen auch so geil, weil wir eben so viel Geld kriegen. Also, ja, come on. Ich glaube, der Carsten Wittenberg ist ja eine kleine Amateur-Trainer-Legende. Ich glaube, 1860 früher auch professionell, aber es ist auch schon 81 Jahre. Und du weißt ja auch, vor allem bei den älteren Herren, ohne dass ich das despektierlich meine, aber genau da ist es ja, wo der Futsal immer wieder, weil was man nicht kennt, isst man nicht. Ne? Der Bauer isst nicht das, was er nicht kennt. Und wenn er nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Das ist halt leider tatsächlich auch bei den älteren Generationen dann auch noch immer stark verankert. Und der Futsal ist halt auch ein Fremdwort für diese Generation. Und das ist auch in Ordnung, denn das braucht halt alles Zeit und auch einen Generationswechsel. Der Futsal braucht halt auch einen Generationswechsel. Und der Herr Wittberg hat seinen Legendenstatus dort unten irgendwie. Und das ist auch in Ordnung. Der hat er sich verdient im Fußball, aber ist sicherlich kein Futsal-Fachmann. So darf man es mal sagen. Und deswegen würde ich diese Äußerung als eher sekundär betrachten. Ja.
Also, ich sag nur Futsal, nein, danke. Das kam damals ja auch aus Bayern. Zum Glück
Genau.
abgeebbt.
Ja,
So,
das ist halt, ne? So ist das.
ich bin durch.
Du bist durch. Das ist schön. Ich habe meine Themen auch untergebuttert hier bei dir währenddessen, meine Liste, die ich habe. Ansonsten überlege ich noch, ob es irgendwas gab, aber es gab auch so viel Interessantes in den Regionalligen und Bundesliga. Da gab es ja wirklich ganz Interessantes, wo wir auch sicherlich Diskussionsstoff haben, ne? An diesem Spieltag. Und zugleich haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ne? Also wir haben alles abgedeckt, News, was uns einfällt. Und wichtig ist auch nochmal für die Zuhörer da draußen, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen ist, irgendwelche News, die wir vielleicht nicht sehen, weil wir haben auch nur vier Augen und auch nur 24 Stunden am Tag. Aber wenn ihr uns was schickt und das ist interessant, dann nehmen wir das mit auf und wie ihr wisst, gehen wir darauf ein und freuen uns auch über das, weil ihr seid Teil dieser Sendung, wenn ihr uns Infos gibt, ja, und wir sagen ja auch, von wem die Infos sind, wenn ihr es denn wollt. Ne? Wenn ihr aber ganz tolle Interna habt, dann sagen wir natürlich nicht. Ne? Und ich warte immer noch auf das Ergebnis von Holzpfostenschwert gegen die U19 Futsal-Nationalmannschaft.
4 zu 2. Für
Ja,
Holzpfosten
wunderbar.
Schwerte. Da ist es. Ja, 4 zu 2.
So, das war nicht abgesprochen. Aber
Und.
Daniel, damit, siehst du, hast du selbst unter Dach unter dem Dach
Habe ich
gehalten, ne?
vergessen, habe ich
Genau, hat
beim
er
Spiel
vergessen.
erfahren am Wochenende.
So. Wunderbar, jetzt wissen Sie auch, hier ist nichts geplant.
Ja,
Wir haben
aber
zwar irgendwie eine Liste und Infos, aber
wieder unnötig.
sonst
Also,
nichts.
warum verheimlicht man so ein Ergebnis? Also, entweder
Ja.
steht man zu der U19, dann ist das Ergebnis irrelevant.
Genau.
Oder man lässt es. Also wenn man sagt, das
Ja.
ist so schwach jetzt, diese Mannschaft, das ist so peinlich, dass wir noch nicht mal solche Ergebnisse posten, ja, dann lass es einfach. Dann fang gar nicht erst
40.
an.
4-2 ist doch auch ein Ergebnis, was man erwarten
Ja,
kann. Der
total.
Regionalliga West Spitzenreiter, das ist so wie zweite Liga Fußball-Spitzenreiter, spielt gegen unsere U19 Fußballnationalmannschaft. Da erwarte ich auch einen Sieg des Zweitligameisters. So, also des Tabellenführers. Also von daher ist das eigentlich, das ist bei solchen Tests doch sowieso irrelevant, wie du sagst. Und es ist aber dennoch für uns als Information und für den Zuhörer einfach ein Teil der nötigen Transparenz. So ist das eben. Und da ist man auch irgendwie verpflichtet zu. Und deswegen danke, Daniel, dass du es jetzt hier rausgehauen hast. Ansonsten hätte ich nochmal Dringlichkeit verkörpern müssen hier. Aber danke schön. 4-2. Ja, jetzt sind wir schlauer. Wunderbar. Gut, Daniel, aber ich habe auch nichts mehr. Ich denke, du bist jetzt gerade noch am Scrollen, sehe ich, und guckst, oh, habe ich noch was vergessen, habe ich noch was vergessen. Aber ich denke, wir haben die wichtigsten Dinge abgedeckt und wir können jetzt auf die konkretesten ergebnistechnischen Dinge kommen und da ein bisschen philosophieren, diskutieren. Und wir können in die Regionalligen starten. Wie wär's? Bist du dabei?
Ja, los geht's.
Dann würde ich sagen, wir starten im Norden heute mal, weil letztes Mal sind wir im Süden gestartet. Und im Norden gab es einen wunderbaren Spieltag, und zwar Deportivo Inter gegen den FC Mayhahn. Erwartungsgemäß Deportivo Inter verliert, aber ist ein direktes Tabellenduell gewesen, Fünfter gegen Vierter. Aber 2-5 gewinnt der FC Mayhahn, hat jetzt auch damit 10 Punkte Vorsprung auf dem Fünften. Also da ist so ein bisschen Zweiklassengesellschaft in der Nordliga. Ja, und dann interessanterweise Sparta Futsal, das Topspiel Sparta Futsal Hamburg SC gegen den PTSK Kiel. Und zwar endet dieses Topspiel 4-4. Und damit ist es immer noch total spannend da oben, denn der PTSK hat nach 8 Spielen 19 Punkte und Sparta nach 9 Spielen 23 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg ist man, also Kiel mit einem weiteren Sieg im Spiel, das man noch hat, im Vergleich zu Sparta, ist man auf einen Punkt dran und hat sich also durch das Unentschieden jetzt hier ja festgebissen, sagen wir es mal so, an Sparta. Und interessant auch, dass das Spiel zur Halbzeit 2-1 und dann gleich Kiel aus und dann geht Sparta sogar 4-2 in Führung. Und wiederum macht Kiel in den letzten Minuten, also beim letzten Mal war es ja auch ein Duell der letzten Minuten, so kann man es sagen, aber in der letzten Minute macht man den Ausgleich durch Alexander Schlimm. Alexander Schlimm ist schlimm für Sparta Futsal gewesen in der letzten Minute. Ich frage mich jetzt auch nochmal an die Kieler, weil ich habe jetzt dann nicht weiter recherchiert und ich weiß, dass die Jungs uns ja auch gerne mal ergänzen und uns helfen. War das ein Flying-Goalie-Tor? Weil dann, oder waren beide Tore, weil auch in der 37. Minute Alexander Schlimm zugeschlagen hat, waren es beide Flying-Goalie-Tore? Das würde mich interessieren. Aber in dem Topspiel der Regionalliga Nord 4-4 zwischen Sparta und Kiel. Gut, dann soll ich einfach weitermachen mit der Liga und du machst gleich die nächste? Oder
ja, ich meine, da war jetzt gar nicht viel. Also ich fand jetzt nur noch, die Futsal-Fragen gewinnen 6-3, sind oben auch noch mit dran. Hannover, BFC Futsal-Löwen-Sonderwertung. Ich meine, da stand Gast nicht angetreten. Dann kommt vielleicht auch Hannover jetzt mit 6 Punkten wieder unten aus dem Keller raus. Ansonsten spannende Liga. Ne? Also da hat Mayhahn, Oldenburg, Kiel und Sparta, alle haben die Möglichkeit, hier Meister zu werden. Wunderbar. Und auch im Abstieg ist nichts entschieden. Alle anderen können alle absteigen. Also sind alle in Reichweite. Genau. Tolle Liga, muss ich eigentlich sagen.
Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Ab Platz 4 ist noch alles irgendwie möglich Richtung Relegation oder Meisterschaft. Und ab Platz 5 ist alles möglich Richtung Abstieg. Von daher spannende Liga. Und sollten wir auch in der Hinsicht weiter verfolgen. Und auch jeder, der interessiert ist im deutschen Futsal, sollte da hinschielen. Gut, Daniel, dann würde ich sagen, im Uhrzeigersinn Nordosten. Erzähl uns was zum Nordosten. Das wäre doch jetzt mal interessant.
Ja, viel war da gar nicht. Denn Liri hat Potsdam aus der Halle geschossen mit 19-3. Unterstreicht er die Vorherrschaft. CFC Hertha schlägt Blumstadt. United mit 8-4 und damit ist eine Tabelle Liria jetzt vorne, noch mit einem Spiel weniger vor Croatia Berlin. Und dahinter ist der Abstand immer wieder gleich und erst unten Omedian Dresden, Siemensstadt und Potsdam, die sind wirklich abgeschlagen.
Ja,
und mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit Atletico und Siemensstadt.
Ja, aber Liria ist, man sieht auch am Torverhältnis, das Torverhältnis ist fast doppelt so gut wie das vom zweitplatzierten Kroatia, weil man hier plus 99 Tore schon hat. Also bald hat man die 100 Tore plus erreicht. Und das ist natürlich eine Ansage. Liria hat ja auch beim letzten Spieltag Kroatia deutlich geschlagen und kristallisiert sich hier als Top-Favorit im Osten heraus. Und ja, ich habe auch so ein paar Gerüchte gehört. die zwischen Wacker und Liria abgehen gerade oder Spielern von Wacker und Liria, aber diese Gerüchte will ich nicht verbreiten, weil ich dafür keine Hand ins Feuer legen kann. Aber man kann sich ja vorstellen, dass da was passieren könnte. Aber es ist nur ein Gerücht und ich möchte jetzt weniger streuen, oh, wobei, jetzt habe ich schon gestreut, aber wer, das darf ich nicht sagen. Dafür kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen, Daniel. Aber das im Nordosten, es geht was.
Ja, ja, okay. Sind wir gespannt. Genau.
Gut, Daniel, lass uns in den Süden runter, im Uhrzeigersinn, auf 6 Uhr. Da gab es auch Spiele. Weidendorf 2 hat gegen Futsal Allgäu gespielt und man hat 2-2 gespielt. Franjo Delic hat getroffen, ehemals auch deutscher Meister und die Leistungsträger bei den Ersten. Und Mert Sipai hat wieder gespielt bei der zweiten Mannschaft. Ja, man hat 2-2 gegen Futsal Allgäu gespielt und ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Hast du was noch zu dem Spiel?
Ich weiß ja auch nicht mehr, außer als du jetzt. Nee, guck mal auf die anderen Ergebnisse vielleicht hier noch. Ich muss erst mal hier suchen, wo habe ich denn die Ergebnisse hier, die dann sonst noch gelaufen sind in der Liga. Wir hatten noch Karlsruher Futsal Club, gewinnt 6-5. Scheint ein spannendes Spiel gewesen zu sein gegen Ingolstadt. Schöne Futsalspiele. Ja. Dann Paas, etwas eng, 3-1 gegen Neuenheim. Da war der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Huh, ja. Da fand ich wirklich spannend knapp.
Man springt so hoch, wie man muss.
Ja, vielleicht, oder auch vielleicht fehlen eben doch der zentrale Spieler, oder Neuenheim. Nee, die Neuenheim war ja auch mit absoluter Minimalbesetzung, da sehe ich hier gerade. Ja. 1, 2, 3, 4.
Ey, vielleicht hat man sich einfach gedacht, okay, jetzt haben wir hier 2-0.
Ich war nur zu 6 da.
Ja, vielleicht hat man sich das, hat man auch einfach gesagt, vielleicht hat man auch einfach in dem Spiel sich gesagt, passt. Okay. So, man muss den nicht abschlachten. Hoffen wir mal. Ansonsten erklärt uns das. Ja. Aber egal, 3 Punkte.
Darum und geht's. Neuried macht einen großen Sprung in dem Kampf um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten Darmstadt 98 mit einem Sieg.
Ja.
9-4. Dann rutscht leider Darmstadt auch noch tiefer da hinten rein. Und ja, vorne dreht Paas. Für mich das erste eigentlich jetzt schon feste Team für die Relegation. Also ich sehe da nicht, dass da Beton Boys noch 10 Punkte irgendwie aufhört und Paas 10 Punkte verliert. Also
das muss ein kompletter Zusammenbruch werden bei Paas. Und ja, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass Paas nicht in die Relegation geht. Man darf also, wenn man jetzt mit Konzentration weiterarbeitet, selbstbewusst Richtung Meisterschaft denken. Während Darmstadt hier tatsächlich in dem direkten Duell sich jetzt so ein bisschen verankert hat auf dem Relegationsplatz. Ist das ein Relegationsplatz? Laut Fußball.de sieht das gelb aus, das ist ein Relegationsplatz. Aber Neuenheim ist immer noch ein bisschen weit weg, damit man den direkten Abstieg auch verhindern kann. Das heißt, Darmstadt, toi toi toi, ja, an David und seinen Kollegen dort. Gebt Gas. Spannend auf jeden Fall die Runde auch dort. Allgäu und Neuried und Weidendorf 2 und auch der Karlsruher SC sind auch mitten im Relegationsabstiegskampf, muss man sagen. Ich hoffe, dass Mert Sipai da im Abstiegskampf in der Regionalliga Impulse setzen kann für die Weidendorfer, weil er ja tatsächlich jetzt aktuell wohl auch eher diesem Team angehört, wenn man es denn genauer betrachtet. Ne? So muss man es einfach sagen. Ist nur eine reine faktische Betrachtung. Gut, Daniel, lass uns weitergehen in den Südwesten. Und im Südwesten
war nichts
Neues.
Ja, gut, weiterspringen. Ja,
weiterspringen in den Westen. Und da war was los. Da hat dein ehemaliger Club, Primäre Club der Futsal Mülheim, da wo dein Herz sitzt im Futsal, gegen Cheruska Detmold zu Hause mit 1-6 den Kürzeren gezogen. Ja.
Ja.
Das heißt, Detmold ist auch da, versucht sich in der oberen Tabellenhälfte zu verankern und ja. Primero Club de Futsal Mülheim steht stabil auf Platz 5, so könnte man sagen. Gut, und die Futsal Panthers Köln, ja, erwartungsgemäß hoch, aber so hoch, 23-1 im Derby, im Kölner Derby gegen Fenerbahce Köln. Während Fenerbahce noch in der Vorwoche beim UFC Münster gewonnen hat, hat man hier jetzt im Kölner Stadtderby eine ordentliche Klatsche erlebt. Und die Kölner haben sich jetzt kurzfristig auf den Platz 1 geschoben, weil Holzpfosten Schwerte noch ein Spiel weniger hat. Mit 22 Punkten die Kölner und Schwerte mit einem Spiel weniger 21 Punkte.
Das ist echt verrückt damit. Fenerbahce Köln von der einen Woche so und dann wieder völlig zerschossen, aber auf die Aufstellung zeigt jetzt keinen war jetzt kein Minikader, mit dem Fenerbahce da angereist ist.
Ja, manchmal hat man solche Tage. Und Köln ist ja, vielleicht muss Köln auch erst wieder in Form kommen. Und die können es ja, also die Jungs aus Köln. Mhm. Ja, und haben auch gute Kicker, ne? Und von daher keine große Überraschung, aber schon sehr deutlich. Mhm. Aber wenn eine Mannschaft so hoch gewinnt in der Liga, dann denke ich, ist es eine Mannschaft, die konstant das Ding runterledert. Und das ist dann Köln, ne? Die können das.
Ja.
Also gegen schwächere Gegner. Gut, und dann hatten wir noch ein Spiel, was dann besonders interessant war, weil da ging es so ein bisschen auch um den Kampf um Platz 3. Und der FC Gütersloh hat gegen den Wuppertaler SV gespielt und hat dieses Ding knapp für sich entschieden mit 3-2. Und das Spannende war, da gab es die Tore auch, ne? Die Gütersloher machen ja auch gute Medienarbeit, zeichnen, geben auch immer Ausschnitte. Hast du da auch was von gesehen? Hast du die Tore gesehen?
Ja, ich habe tatsächlich die Highlights auch gesehen und das waren schöne herausgespielte Tore teilweise, aber auch im Bereich jetzt Keeper, ich kenne ja David, der hat auch nicht seinen Sahnetag gehabt, muss man sagen. Ja. War ein bisschen überraschend, generell verstehe ich das beim WSV nicht, was passiert ist. So einen guten Start gehabt in die Saison. Ja, und jetzt verliert man immer weiter Fehler, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt hinten ist Platz 6, also es ist wirklich durchgereicht worden und dafür Gütersloh jetzt Verfolger Nummer 1 von Schwerte und Köln, wobei der Abstand 6 Punkte, also auch hier können wir schon fast eigentlich festlegen, dass Holzpfosten oder Panthers in die Relegation gehen wird am Ende.
Ja, da müsste auch erdbebenmäßig was geschehen, wenn da noch was passiert, dass keiner der beiden hochgeht in die Relegation. Aber woran hat es gelegen, Wuppertal? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich dann immer, ne? Woran hat es gelegen? Aber das ist es eben. Bei Wuppertal ist der Wurm drin irgendwie und Gütersloh hat sich gefangen, nachdem man so am Anfang ein bisschen gestolpert ist und hochambitioniert ist, hat man jetzt aber, ich denke auch, wenn man Richtung Platz 3 schielt und das auch hält, eine hervorragende Saison bisher, muss man sagen. Für einen Aufsteiger in der Regionalliga, Platz 3, top. Weil solche Mannschaften wie Köln und auch Holzpfosten, Schwerte sicherlich Konstanz und auch Entwicklung mitmachen, vor allem Schwerte ja aktuell. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese zwei, die werden das Rennen miteinander austragen um die Relegation. Genau, Daniel. Und das war die Regionalliga der Herren. Und da wir gerade im Westen sind, können wir jetzt auch hier zu den Damen rüberschauen, denn da gab es auch ein Spiel. Ja, möchtest du uns davon berichten, in der Damenliga West?
Ja, ganz, ganz lockeres 12-2 gab es für die Futsal Panthers Köln gegen Freisenbruch. Freisenbruch bezahlt weiter viel, viel Lehrgeld, die Damen dort. Aber wie wir die Damenteams kennen, sind die recht stabil in den Ligen. Ich habe noch nie ein Damenteam zurückgezogen, trotz sehr hoher Ergebnisse. Das ist immer wirklich faszinierend. Und das finde ich ganz stark. Und vorne scheint das jetzt ein Kampf zu werden zwischen den Futsal Panthers Köln und Rot-Weiß Oberhausen und der ehemalige Primus UFC Münster. Okay, gut, ein bisschen weniger, aber es sind ja auch nicht viele Spiele gespielt, ne?
Genau,
ist noch ein bisschen besser. Naja, es ist ja trotzdem schon ein,
mal. Ist ungewohnt auf jeden Fall, sich auf Platz 2 zu befinden für Münster. Also nicht von oben nach unten zu schauen. Ist habituell sicherlich ein Problem aktuell. Aber stabil in der Hinsicht die Futsal Panthers. Und du fragst auch, ne, oder das ist eine interessante Perspektive, dass dort eigentlich bekannterweise oder erfahrungsgemäß trotz hoher Ergebnisse jetzt in der Saison Mai, also bisher für uns von außen ersichtlich, wenig Probleme bei den Teams entstehen. Das heißt, da wird weitergespielt. Das haben wir von den Herren ganz anders in Erinnerung. Aber ich glaube, das liegt auch an Perspektiven auf den Sport. Auch hier ist vielleicht eher auch eine werteorientierte Perspektive auf den Sport gerichtet. Also man spielt diesen Sport aus Spaß, weil man miteinander spielt und man hält zusammen. Und das ist vielleicht dann auch eher, ohne dass ich hier irgendwie stigmatisieren will, eine weiblichere Eigenschaft, dieses Kommunale, so nennt man das, kommunale Eigenschaften, also dieses Miteinander, ja, während bei den Männern auch eher dieses, vielleicht diese Erfolgsorientierung ganz stark ist. Und wenn der nicht eintritt, dann hat man sicherlich auch ein Motivationsproblem häufig. Vielleicht, aber es sind ja nur Thesen, die möchte ich einfach so in den Raum werfen und nicht damit stigmatisieren. Aber so könnte man es sehen. Bitte, Daniel, mach weiter.
Ja, das
hast du noch was?
Das war's. Das war.
Ja, aber Daniel, nächstes Spiel in dem Wettbewerb. Da können wir ein bisschen gucken in die Westliga, beziehungsweise der vierte Spieltag dann. Man ist ja noch nicht so weit, aber den gibt es dann nächste Woche und da spielt dann dein ehemaliger Primero Club de Futsal beim UFC Münster. So, also bei den Damen. Da drücken wir dann dein Ex-Club die Daumen. Und Fortuna Düsseldorf-Damen spielen dann auch bei Freisen.
Ich sehe gerade parallel, wenn man über die Damenteams spricht, das ist fast ein Spiegelbild der Futsal-Niederrhein-Liga. Denn dort spielt auch Fortuna Düsseldorf, unsere zweite, spielt auch der TC Freisenbruch und auch Primero Club de Futsal in Mülheim. Ganz interessant, weil wir immer mal auch mal eine Verbandsliga rauspicken. Vielleicht mal die Futsal-Liga rein, denn es ist wirklich sehr spannend, dass jetzt GSV Düsseldorf nach doch einigen Anläufen, die wollen da hoch, die haben ein, zwei richtig gute Kicker seit Jahren schon und wollten immer mal da oben rein. Jetzt scheint es zu klappen, aber Kroatia Mülheim hat aktuell noch was dagegen. Und Kroatia Mülheim ist ganz interessant, das sind alles Fußballer, die auch irgendwie involviert sind im Fußballliga-Betrieb, die auch da, bin gespannt, wie die das schaffen, auch immer mit kleiner Truppe anreisen, aber anscheinend ganz gute Kicker am Start sind. Und dafür Furious Futsal Mönchengladbach, leider vorletzter Platz, ist ja einer der Pioniere mit Benjamin Türkan und da Matthias Bongartz, ja auch damals noch bei Schwerte, da ganz weit unten reingerutscht, aber die setzen auch sehr stark auf Jugend, muss man sagen, viele junge Spieler hochgezogen, die ganzen Allstars, die ganzen Oldies, sind alle in der dritten, in der zweiten. Und deshalb passt das Hauptsache die Jugend fördern. Ist eine schöne Liga, eine der größten Verbandsligen jetzt in Deutschland fast mit. Und auch noch kein Spiel, meine ich, irgendwie ausgefallen. Auch keine super hohen Ergebnisse.
Ich sag's mal so, Daniel. Wir sind ja im Futsal, ich möchte mal eine Perspektive öffnen aus der Soziologie. Wir sind ja im Futsal auch abhängig von öffentlichem Kapital, sag ich mal, also Hallen etc. Und der Niederrhein profitiert davon, dass er auf der richtigen Seite des sogenannten Sozialäquators im Ruhrgebiet ist. Und zwar südlich der A42 ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere aus dem Soziologieunterricht damals. Und da sind dann eher die besser Betuchten im Ruhrgebiet, also mehr Mittel, die Städte sind besser mit Kapital ausgestattet, während man nördlich des Ruhrgebiets, also hier Bottrop, weiß ich nicht, auch da Erle, Recklinghausen und so weiter, da gibt es zwar auch in Westfalen dann, das ist auch übrigens dann tatsächlich, da beginnt dann Westfalen, Recklinghausen und so weiter, die spielen dann auch in der Westfalenliga, aber da haben wir dann auch nicht diese Stabilität, weil tatsächlich hier das Kapital, vor allem auch das auf sozialer Basis, sozialökonomisch, südlich der A42 liegt und das nennt man den sogenannten Sozialäquator. Und da sehen wir den Futsal stärker und der Niederrhein ist im Süden dieses Sozialäquators und im Süden scheint die Sonne in der Hinsicht. Wollte ich mal diese Perspektive aufwerfen.
Okay, interessante Perspektive, das, ja.
Ja, genau.
Also auch eine spannende Liga auf jeden Fall.
Ja.
Aber apropos spannende Liga. Bundesliga.
Bundesliga, ist das jetzt unser, machst du jetzt immer Bundesliga, machst du es nicht. finde ich gut, Daniel. Ja, Daniel, es war ein ganz spannender Bundesligaspieltag. Ich fand auch die Ergebnisse, bis auf eins, sehr interessant. Du warst ja in Düsseldorf, ich war in Bielefeld beim Spiel und ich habe mir tatsächlich auch dann neben dem Spiel aus Bielefeld auch nochmal das Spiel aus Düsseldorf komplett angeschaut, weil ich ja auch interessiert bin an Düsseldorf und den HSV Panthers auch. Aber was viel wichtiger ist, erstes Spiel jetzt, du warst dort zwischen Fortuna und den HSV Panthers, es endete 4-2 und ich glaube, deine Eindrücke sind erstmal für das Erlebnis deutlich wichtiger als meine, die ich ja eher dann analytisch aus den Videobildern geben kann. Aber gib du mal das Erlebnis Fortuna vom Wochenende.
Ein Erlebnis Fortuna. Also tatsächlich merkt man, wenn man eben in diese Bundesliga startet, vielleicht auch für viele Clubs, die da mal reinkommen in Zukunft, am Anfang ist wirklich hart, die ersten drei Spieltage und dann vierter, fünfter Spieltag zu Hause. Wird sehr, sehr effizient, weil die Prozesse, die man vor Ort hat, wer was wo aufhängt, wer was wo mitbringt, wer was wo bereitstellt, läuft dann. Und dann saß ich halt schon dieses Mal einfach 45 Minuten vor Spielbeginn einfach da. Ich habe alles gemacht, ich habe alles aufgebaut, ich mache immer die kleinen Flyer-Heftchen vor dem Spiel, also ziehe mir die freigegebenen Aufstellungen runter auf so ein A5-Blatt und die aktuelle Tabelle, dass man da, und druckt das aus und schneidet das ganz kurz, dass man so ein A5-Flyer hat. Also als Tipp für jeden, das ist echt nicht viel Aufwand. Man braucht nur einen Drucker, die freigegebenen Aufstellungen und vielleicht so eine Schneidevorrichtung. Und das war gut. Also dass man da reinkommt und dann ist es auch viel, viel entspannter mit der Zeit.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, der zweite oder der späte Vogel stirbt im Sturm. So ist das.
Oh Gott,
so,
also. Immer ins Phrasenschwein. Ja. Dann waren tatsächlich sehr viele unbekannte Leute einfach da, anscheinend über die Fortuna irgendwie rein, die auch hatten auch ein Parallelspiel. Also wir hatten dann da schon 200, 250 Zuschauer in der Halle. Leider halt immer noch ohne Stimmung. Das haben wir auch gesagt, das ist echt ohne Trommler. Wir müssen da irgendwie, da müssen wir ran. Wir haben eine Trommel, aber wir finden einfach niemanden, der sich da hinstellt. Ja, das merkt man also, dass das fehlt, aber da waren Leute da und das macht Bock. Also alle sagen auch, hier ist besser als Castello, weil kleiner und die Stimmung ist dann schon besser. Ja,
ja, der so Hallensprecher viel. Macht weiter ordentlich Stimmung. Also ich muss ja sagen, es ist Geschmackssache und wenn man es gut findet, finde ich es cool. Aber es hängt ja immer vom Zuschauer selbst ab oder von mir. Deswegen, ich will es gar nicht mehr weiter kritisieren. Ich mache da auch keine weiteren Analysen zu. Aber ja, man hat ihn in den Highlights wieder gehört und auch in der Gesamtaufnahme. Die Musik war wieder sehr interessant.
So kann ja, also die Musik. Irgendwann mussten wir rübergehen und sagen, dann lief dann kurz vor Spielbeginn oder nicht vor kurz, eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde, so ein richtig trauriges, depressives Lied. So ein klassisches Lied einfach, wo alle dann schrieben sein.
Für dich, weil du so früh fertig warst. Und das traurig.
Ja, wirklich, ne? Und dann war ich trauriger als sonst. Naja, dann interessant, hat sich diesmal der Kameramann von den Liegen mal auf die Gegenseite gestellt, weil er meinte, ja, das ist okay so und eigentlich wussten wir schon, dass man die Ecken nicht sieht, was er dann auch festgestellt hat, dass man die Ecken nicht auf dem Video hat. Und wir hatten ja gehofft, okay, dann sieht man diesmal wenigstens die Ränge und hat mehr Stimmung. Ja, Pustekuchen, man sieht gar nichts. Das ist nämlich dann genau so hoch, die Ränge sind so hoch, weil wir nicht ans Spielfeld rangehen.
Genau.
Also die Seite ist völlig egal. Und so hat man die ganzen Banner gar nicht gesehen und die
Sponsoreninformation. Ja, genau.
Also das war nicht optimal, da müssen wir uns was überlegen.
Ich glaube, man hat jetzt so dann irgendwie die Idee gehabt, man will die Zuschauer mit draufkriegen und so, ne? Oder? Das war ja die Idee wahrscheinlich.
Ja, sonst sind die Ligen sind immer zuerst auf diese Gegenseite gegangen. Und dann haben sie aber alle festgestellt, Moment, wir sehen ja die Ecken gar nicht.
Genau, das meine ich ja.
Und dann sind sie rüber auf die andere Seite.
Jetzt ist halt die Frage jetzt gerade, warum ist man wieder auf die Seite gegangen, weil man vielleicht die Zuschauer dann mit drauf hat?
Ich glaube, er kam einfach viel zu spät. Also das war vielleicht, lass eine halbe Stunde vor Spiel gewesen sein. Es war einfach viel zu spät.
Planlos ist egal.
Ja.
Aber bei dem Spiel Hamburger HSV Panthers gegen St. Pauli hat man ja auch dieses Problem gehabt, dass man diese Linien da nicht mehr, also die Teile des Spielfelds nicht mehr gesehen hat. Aber da hat man es gelöst, weil man halt dann bei der Live-Übertragung mehrere Kameras unten hatte und dann immer schnell geswitcht ist auf diese Kamera. Wenn man
das
da,
ging,
das war super. Das hat mich auch ein bisschen gestört, bei auch der Gesamtvideoaufzeichnung, dass man da die Bereiche nicht gesehen hat.
Ja.
Aber ja, man lernt hoffentlich.
Dann ist natürlich direkt relativ schnell aufgefallen, dass der HSV mit Sparbesetzung angetreten ist. Kein Nico Zanke, zum Glück, ja, auch Zitziskin weiterhin verletzt. Ja. Und man hatte nur 3 Auswechselspieler dabei. Und da haben wir schon gemerkt, ja, also wenn du es schaffen kannst, dann natürlich jetzt. Ja, die Starting Four ist immer noch dick stark besetzt mit Meier und mit Klaus, ja, und mit Labiat. Ja, das ist schon eine richtig starke Kombo. Öztürk noch dabei bei den Starting.
Ja.
Mit Ceylani, das ist immer noch eine super Truppe. Ja, aber vielleicht mit den richtigen Spielzügen und kann man das dann schaffen. Und das ging dann aber leider andersrum los. Ja, wir sind dann ja erstmal in Rückstand geraten.
Ja.
Weil Haidiri sich dadurch 3 Leute durchgetanzt hat. Schnitzerling steht da in der Situation vor der Balllinie, also geht nicht zurück und schaut da Haidiri zu, sonst hätte er da schon Schluss machen können, spekuliert wahrscheinlich auf den Pass und dann auch von Joshua leider ein schlechter Block von Haidiri, der dann an ihm vorbei, der über die Auslinie an ihm vorbeiläuft, schon fast wie Forrest Gump.
Ja.
Und dann steht Chris de Groot wieder zu tief. Er muss dann erst die 3-4 Meter rauslaufen und ist dann in Bewegung im Moment des Schusses. Also da waren alle in der Halle erstmal perplex, weil das fiel schon aus dem Nichts irgendwie.
Es war eine gute Einzelaktion, kann man so sagen. Ja, es war absolut mutig von Haidiri und so stibitzt man den Ball halt vorbei. Christe Groth kommt ein bisschen zu spät, wie du schon sagst, versucht da irgendwie die Kreuzstellung in dem Moment. War unglücklich, das Ding kullert irgendwie Pfosten rein, aber umso schöner die Aktion dann von Haidiri. Also muss man sagen, der Mut wurde belohnt und auf einmal stand es 1-0. Oder 0-1.
Und dann war das eigentlich ein offener Schlagabtausch in beide Seiten. Also es gab wirklich Rüben wie drüben Chancen. Und dann war es 1:1 durch Hudacek aber nach einem Einkick. Und Meier war das ganze Spiel der Hudacek-Bewacher. Und Hudacek kam immer an den Ball. Also lange Bälle auf Hudacek kam immer an. Ich weiß nicht, was Michi Meier da in dem Spiel passiert ist, aber das war nicht sein bestes Spiel als Fixo.
Genau,
denn also so häufig darf der Pivo nicht an den Ball kommen bei langen Bällen.
Ja, wenn Michi Meier überhaupt Schwächen hat, ja, und dann wahrscheinlich in der Defensive als Fixo. Und da auch diese langen Bälle sind mir auch aufgefallen. Ich habe ja auch das ganze Spiel gesehen, dass man dort vielleicht auch weiß, je tiefer Hudacek kommt, auch mal ne, vor den Spieler geht und sich anders positioniert, auch dann mehr vielleicht die Kommunikation mit dem Torwart sucht hinten, damit man hier wirklich Hudacek zumachen kann. Aber Hudacek ist natürlich auch erfahren in der Hinsicht und macht das auch richtig gut. Aber wenn, das kann man verteidigen. Und auch, ich will nicht sagen, relativ einfach, aber man kann es mit klarer taktischer Vorgabe verteidigen. Und das ist dir sicherlich dann auch aufgefallen. Aber ja, Hudacek hat es gut gemacht, muss man einfach auch sagen.
In der Situation kommt Celani auch im Laufen raus und fällt dann so um, weil er keine Knieabwehr macht. Wenn er, glaube ich, eine Knieabwehr in der Situation macht, hat er den Ball.
Und aber dachte ich mir auch in dem Moment.
Er plumpst so nach hinten irgendwie um. Aber ja. War kein richtiger Fehler oder so. Ja. Hat auch
die Fehler sind gemacht. Beide Keeper. Die Fehler sind vorher. Waren vorher.
Ja, genau. Ja. Sind also Nuancen, ne, wo man denkt, klar, vielleicht hätte man den dann trotzdem noch halten können. Naja, weiß man nicht. Ja, dann auch Thiemann, dann ging es weiter, 2:1. Mhm. Da fand ich eine gute Rotation, also HSV hat hochgepresst, ja, mit vier Leuten, mit drei Leuten auf der Bank, ja, ist immer so eine Sache. Und hat aber hochgepresst und dann haben wir da eine gute Rotation gezeigt.
Ja.
Und da war dann wieder ein guter Pass von Hudacek auf Thiemann, weil Öztürk das so ein bisschen unterschätzt und auch vorne Meier, der ihn ja anläuft, läuft ihn nicht auf einen Meter an, sondern auf vier oder drei. Mhm. Da hat Hudacek den Platz, den er braucht, um so einen langen Ball zu spielen, der auch natürlich überragend gespielt ist, über 20 Meter. Und Öztürk unterschätzt, merkt man richtig, wenn er erst nicht in Tritt kommt und denkt sich, ja, wie soll Thiemann jetzt den Ball da bekommen? Das merkt man. Ja. Also kein Blick für den Raum und zu sehen, boah, das ist jetzt so frei und so ein Hudacek macht halt den Pass.
Ja, wollen wir es einfach mal sagen, er hat es ein bisschen vernachlässigt, unterschätzt vielleicht in der Hinsicht. Weil sonst lässt du ihn da nicht so agieren. Und es beginnt halt aber vorne, muss man einfach sagen. Ne? Das Anlaufverhalten und so weiter und so fort. Und das ist das Phänomen, was dann hier wieder zum Folgefehler führt. Und dann sieht Öztürk natürlich auch ziemlich schlecht aus in der Analyse. Ne? So muss man es einfach sagen.
Dann aber schafft der HSV wieder den Ausgleich durch Zabihi, weil Schwoche steht vorne und als Pivot, aber blockt auch nicht so richtig den Pass, den Klaus wunderbar durchsteckt zu Zabihi. Mhm. Ebenfalls wieder zu weit weg. Und dann steht Pahl, auch wieder ist mir bei den letzten Spielen schon ausgefallen, Pahl rückt manchmal nicht in die Mitte ein. Also dieses Covering in der Mitte, die Strong Side, wie auch immer man das gerne nennen möchte, oder ballsynchrones Verschieben, findet nicht statt. Und weil Pahl wäre eigentlich der Mann gewesen, der diesen Pass durch die Mitte hätte abfangen sollen.
Mhm.
Und dann bekommt eben Sabihi vor Kamalita den Ball. Junger Typ, hat ein geiles Spiel gemacht, ist ein geiler Zocker, aber natürlich noch jetzt in so einer Defensivaktion zu unerfahren. Ja, geht dazu aggressiv in Sabihi rein, der dann einen Trick macht. Und dann liegt Kamalita auf dem Popo.
Ein Trick ist gut, also es war schon nice, dieser Tunnler. Also mit
das,
der
war, das war super stark gemacht von Sabihi, weil hat aber auch Kamalita den Weg in den Mann reinmacht,
ja,
so plump.
Aber das ist ja, genau deswegen kannst du diesen Tunnel machen, wenn du schlecht verteidigst, machst du ihn. So, wenn er ihn nur stellt und dann irgendwie da in Kreuzstellung geht auf 6 Meter, dann blockt er einen Schuss oder irgendwie, aber er läuft einfach voll rein und Sabihi, was ich auch dann tatsächlich auch gefährlich empfand, weil Kamalita auch richtig aggressiv reinging, also hätte ihn auch die Beine wegtreten können, aber Sabihi voll mit Mut rein, den Ball mit der Sohle durch, also für mich auch einer der besten Tunnel dieser Saison, weil Fortuna hat ja auch schon ein paar interessante Tunnel diese Saison geliefert, so kriegt man die Retourkutsche vom HSV. Schöner Tunnel, schöne Aktion von Sabihi, super Einzelaktion, aber das ist eben der Punkt. In diesem Spiel ist mir auch aufgefallen, um es mal zu ergänzen noch, dass der HSV tatsächlich von seinen individuellen Künsten gelebt hat, so ein bisschen. Und diese, auch vor allem in der Defensive, die Kompaktheit, das teamorientierte Verteidigen so ein bisschen vernachlässigt hat. Und Fortuna, aus meiner Sicht, ne, weil sie, du wirst ja gleich noch die anderen Tore erwähnen, wirklich auch aus meiner Sicht, ich habe ja das ganze Spiel auch nochmal angeschaut und dann auch einfach drauf geachtet, Gefährlichkeit und so weiter. Fortuna hat sich echt wieder belohnt. Man hat die Chancen gemacht, die man vielleicht in der Vergangenheit liegen gelassen hat. Und dann verliert man so ein Spiel 2-1 oder so. Und so hat man dann auch wirklich die Chancen genutzt, die man hatte. Also Effizienz war gut. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Fast wie die Fußballnationalmannschaft. Hier war die Effizienz gut. Man hat auch genau, übrigens noch eine Sache nicht in den Highlights gesehen. Das war eine sehr kritische Szene von Klaus gegen Schnitzerling, Tätlichkeit. Ich habe es leider in dem Moment nicht direkt gesehen und ich habe auch nicht, und ich fand es deshalb schade, dass es nicht in den Highlights kam, weil die Szene hat beide Teams natürlich aufgerüttelt oder vielleicht sogar die HSV-Spieler destabilisiert. Hätte man zeigen müssen, einfach auch um den Schiedsrichtern da entweder zu helfen oder zu kritisieren. Denn es war, so wie mir gesagt wurde, ein klarer Stoß ins Gesicht. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Warum zeigt man das nicht? Denn die Jungs sind ja vor Ort von die Ligen. Also die haben ja ein Gefühl, hey, da war die ganze Halle war aufgebracht. Ja, Schein Rassi ist da rumgerannt wie so ein Werwolf. Ja, so. Ja, so, dann ist er da über das ganze Feld gerannt, so halb. Und da muss ich mir nochmal irgendwo einen kleinen Strich machen. Ah, hier Minute 15, vielleicht mal in die Highlights.
Ja, ich habe das Spiel ganz gesehen und ich habe die Situation jetzt auch nur einmal durchlaufen lassen. Ich habe das Spiel halt dann ich gucke mir dann immer an im Nachgang auch nochmal, wo sind die entscheidenden Szenen, auch wo gelbe und rote Karten sind und so weiter. Aber die Szene ist mir ein bisschen entgangen, weil ich es auf 1,5 Geschwindigkeit gesehen habe in der Phase. Kann mir aber vorstellen, dass es in so einem Spiel, weil beide Mannschaften ja auch, ich sag mal so, auch Rivalität haben. Ich finde, die Bundesliga-Fußballclubs untereinander haben sicherlich auch ein gewisses Rivalitätspotenzial. Und das war in diesem Spiel auch zu merken. Fand ich so ein bisschen in bestimmten Situationen. Und zur Schiedsrichterleistung komme ich gleich noch, weil ich denke, dass wir hier in diesem Spiel keine sehr gute Schiedsrichterleistung gesehen haben. So meine Wahrnehmung in der Analyse.
Lass mal die Tor machen, denn dann sind wir in Führung gegangen. 3-2 durch Kamalita, hat mich gefreut für den jungen Spieler.
Laut Fußball.de war es Eike Thiemann.
Warum habe ich mir Kamalita aufgeschrieben? Ja. Ja, aber er hat auch den Schuss, war vielleicht hinten noch beim Schuss noch jemand dran, kann das sein?
Das kann gut sein. Ich habe die Szene jetzt gerade nicht mehr vor
Jedenfalls
Augen.
Jedenfalls Öztürk steht, also Öztürk macht hier den Fehler, weil Öztürk steht vor dem Ball. Ja, also steht da, beteiligt sich gar nicht als Pivot in der Defensivaktion und er hätte einfach genau die Situation verhindern können, indem er da einfach mit reinrückt und das macht er nicht und dadurch hat Kamalita überhaupt den Platz und kann da den Schuss ansetzen. Meier rückt auch viel zu langsam raus und dann sieht Ceylani irgendwie unglücklich aus, aber es kann auch abgefälscht sein.
Ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer das Tor gemacht hat, ganz ehrlich, aber die Defensivaktion, da achte ich dann in der Analyse drauf, weil man achtet ja natürlich, es ist eine coole Aktion gewesen von Fortuna, aber die geschieht halt auch nur, weil in der Defensive Fehler passieren und auch da ist wieder das, was ich mit Nachlässigkeit meine. Vielleicht war es da auch schon der Kraft geschuldet, es war nämlich die 36. Minute und man hatte natürlich dann nur mit den wenigen Auswechselspielern irgendwann auch ein Kraftproblem, weil ich finde auch Fortuna hat das Tempo gut gehalten, das fand ich, also das können sie mit dem breiten Kader ganz gut, vor allem gegen, wie du schon sagst, am Anfang des Spiels ist klar, hier sind 6 Leute, wenn dann heute, ne, dann gegen die müssen wir jetzt heute hier Gas geben. Und irgendwann ist der Tank so ein bisschen leerer geworden. Und das war dann auch, ich glaube, so ab in den letzten 10 Minuten, im letzten Spielviertel der Fall. Und das hat Fortuna gut ausgenutzt. Und da auch in gewissem Grade hier dann auch das Tor verdientermaßen. Weil wenn man solche, ich sag mal, konkret und auch deutlich ersichtlichen Defensivfehler macht, dann kassiert man halt auch hier verdientermaßen das 3-2. Genau. Und dann, Daniel, mach weiter.
Dann kam die gelb-rote Karte gegen Mo Labiat, die du wahrscheinlich ansprechen möchtest. Ich kann das natürlich so schwer zu beurteilen, ob das gerechtfertigt war, weil ich das in den Highlights auch gar nicht, es war gar nicht ersichtlich mal wieder. Und rein aus dem Spiel war es okay, aber deine Interpretation scheint ja zu sagen, nee.
Ja, ich finde das wieder, also auch von der Aufnahmequalität nicht gut. Aber ich möchte gar nicht auf die entscheidende gelbe Karte, sondern die entscheidende gelbe Karte war die erste gelbe Karte. 35. Minute. Da gibt es einen Zweikampf zwischen Labiat und wie hieß er? Schwoche, ne? Auch so ein Name, ja, der jetzt wieder neu kommt und aber schon irgendwie in der Regionalliga da war, wenn ich mich erinnere.
Ja, es schwebt immer darum.
Schwebt irgendwie rum, ist aber für mich jetzt auch nicht der prädestinierte Bundesligaspieler von der Leistungsfähigkeit in dem Spiel. Denn hier, erstmal, Labiat spielt einen Pass auf den Ala und ist auf dem Fixo und zieht dann ins Zentrum, also zieht in die Tiefe, wenn man so will, als Fixo, will den Passweg freimachen, macht erst eine Finta, wo Schwoche wirklich nicht hinterherkommt. Und im zweiten Kontext, dann macht er das Gleiche nochmal, also er geht wieder in die Tiefe und das fand ich wirklich fatal schlecht von den Schiedsrichtern, denn ganz deutlich sieht man auf den Videos und auch in der normalen Geschwindigkeit im Spiel und man hat gute Sicht, dass Schwoche Labiat im Defensivblock versucht festzuhalten und dann nicht die motorischen Mittel hat oder einfach hier in dem Moment nicht hinterherkommt von der Lauftechnik und mehr oder weniger fällt und Labiat sogar ins Straucheln kommt deswegen. Aber aus meiner Sicht, wenn gepfiffen wird, dann würde ich sogar sagen, eine Behinderung oder Foul an Labiat. Und dann finde ich das aber witzig und grottenschlecht, dass man hier dann auch noch eine gelbe Karte für so ein Allerweltsding, weil das ist auch noch ein Allerweltsding, überhaupt dann, auch wenn es ein Foul wäre, dass man hier für eine gelbe Karte gibt. Warum? Weil Schwoche vielleicht theatralisch fällt oder, nein, er macht es ja nicht mehr, er steht ja auch sofort wieder auf. Es sieht unglücklich aus, aber es war alles andere als aus meiner Sicht als ein Foul, ein Offensivfoul. Und wenn, dann ganz, ganz weit weg von der gelben Karte, finde ich, eine spielentscheidende Situation, weil dann die Gelb-Rote kommt und dann Fortuna das entscheidende Tor macht, 4-2. Eine schwache Schiedsrichterleistung, was aber nicht die Leistung von Fortuna mindern soll, weil es gibt Punkte, der HSV kommt halt verletzungsbedingt und so weiter. Nur
also in der Phase des Spiels, muss man sagen, war das Spiel auch schon gekippt. Also es war
ja
dann deutlich eher der Sieg nah für uns als für die HSV Panthers, ja, muss man auch sagen. Und dann kam ja auch in der im Überzahlspiel das 4-3 auch gut gemacht. Oder anders gesagt, es war Überzahlspiel, aber der Fehler war nicht das Unterzahlspiel, sondern das Klaus Mo Bin Haller. Und der ist auch zurück. Er war auch in der Regionalliga, wurde ja zurückgeholt, auch wegen einigen Verletzungen und hat wieder Zeit. Und ich fand, die Ansage war nämlich nicht Pressing. Und Mo rennt halt trotzdem einfach los. Dann hieß es, okay, jetzt alle supporten, alle hinterher. Und ja, und dann macht er das natürlich grandios, dem Klaus da den Ball wegzustibitzen. Und dann fällt einfach dann das 4-2, was aber ja, eigentlich nichts mit der Unterzahlsituation zu tun hatte.
Ja, also mal ganz ehrlich, wenn man zu dritt spielt, und dann macht man natürlich den Fehler in der Dreierverteidigung, ja klar, aber
er führt den Ball weg, also der ja, Fehler war ja, natürlich, der Ball ist festgemacht und ich lasse ja einfach Mo Bin Haller mit Fullspeed auf mich drauflaufen.
Ja, natürlich. Und ich
blocke den Ball falsch.
Also ich weiß, dass natürlich jedes Tor entsteht durch Fehler, aber dieser Fehler ist halt fatal dann am Ende, weil man zu dritt ist, klar. Weil sonst hätte man, wenn man zu viert macht, hat man noch drei über und das ist besser zu verteidigen. Also aus meiner Sicht ist die gelb-rote Karte hier sicherlich mitentscheidend, nicht alles entscheidend, aber mitentscheidend und dann vor allem die erste, da haben die Schiedsrichter schwach gepfiffen und wir haben diese Saison die Schiedsrichter noch gar nicht so arg kritisiert, weil sie eigentlich eine richtig gute Performance abgeben bisher, aber es muss ja, wenn man was Gutes sieht, muss man es ja auch irgendwie was Schlechtes haben, um das überhaupt mal zu werten zu können und hier sehen wir eine schlechte Schiedsrichterleistung aus meiner Sicht bei der gelben Karte, bei der ersten vor allem, bei der zweiten, wie gesagt, die Aufnahmen geben wenig her, wieder tolle Kameraführung, unabhängig davon, verdienter Sieg, knapp für Fortuna. So kann man es vielleicht sagen, auch vom insgesamt, vom Feeling her. Und warum verdient? Weil man die entscheidenden Situationen nutzt, ganz einfach. Fortuna ist effektiv, man nutzt die Chancen, die man hat. Man nutzt die Fehler des Gegners aus, das ist eminent wichtig. Die Fehler, die der HSV gemacht hat. Und wenn der Schiedsrichter dann noch eine passende Entscheidung trifft, dann ist das Ding auf deiner Seite. Und so kommt das dann zusammen und am Ende gewinnt Fortuna 4-2 und ist jetzt in der Tabelle punktgleich mit den HSV Panthers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich finde so die Tabelle auch, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, richtig spannend. Also das Mittelfeld ist ja total interessant.
Da ist ja wirklich viel möglich. Klar, nach oben hin, das ist jetzt ein Dreierclub da oben, aber Mittelfeld und nach unten hin, alles möglich.
ab Platz 5 muss man nach unten schielen. Ne? So ist das. Ja, ja. Ganz spannend. Ja, interessant.
So,
kommen wir zum
war
zweiten.
Aber auch ein Sieg. Ja, ja, kommen wir weiter?
Ja, das ist immer das persönliche Erlebnis in der Halle von dir. Und dann, wenn ich auch noch was ganz gesehen habe, dann geben wir unseren Senf dazu. Hier können wir auch Senf dazugeben im zweiten Spiel, denn der TSV Weilendorf hat gegen Hohenstein gespielt und hat eine Heimniederlage kassiert. Ich denke, vom Tipp her lagen wir auch in Richtung Hohenstein. Ich kann mich erinnern. Und das war auch ein Spiel, das wurde ja live übertragen. Ich habe es auch ganz gesehen, habe mir die Szene noch mal genauer angeschaut. Und ich muss sagen, beide Mannschaften sind mir am Ende nicht sympathisch. Also ganz ehrlich, es gibt Momente der Sportlichkeit und beide Mannschaften waren in diesem Spiel in der Hinsicht leider nicht auf Höhe der Sportlichkeit. Wir können natürlich über die Tore sprechen. Ich möchte aber vorab, bevor wir über die Tore sprechen, lass uns erstmal über die Tore sprechen und bei einem Tor möchte ich konkret drauf eingehen, warum ich hier Momente sehe. Und ich weiß, es gibt da Diskussionsbedarf und andere sehen es auch anders. Kommen wir gleich drauf. Ich möchte es aber begründen.
Ich habe jetzt auch nicht alle Tore. Ich habe jetzt nur ein paar kommentiert. Erstmal 280 Zuschauer. Gute Zahl.
Ja.
Und 1-0. Typischer Bosinovic. Ne? Wir wissen ja,
offensiv
gehört er einfach zu den besten Pivot-Spielern in der Bundesliga. Und das zeigt er natürlich hier. Ja, mit so einem Rabona da am Lüttich vorbei. Obwohl der Lütwitschenko, unser Lütti, da auch ein bisschen Stellungsfehler aus meiner Sicht hat, weil er da ein bisschen zu weit rausgeht und auf ihn zu. Ja, und dann geht es ja schon los. Warum da auf einmal so ein Ronaldo-Jubel vor der Bank von Hott? Ja, also was sollte das? Naja, und da fing es ja anscheinend an, diese
Dichelei. Genau, dieses Provokative, dieses auch dieses, ich habe die dickeren Eier zeigen und so weiter, das macht man eben, wenn man so ein Tor schießt und dann einfach das genießt in dem Moment, aber nicht hier dann noch unsportlich vor der gegnerischen Bank irgendeine Szene abziehen und dann auch noch so ein Ronaldo-Gedenk.
Ja, natürlich kann man aber auch sagen, ja, dann ist doch egal. Lass ihn halt machen und wir spielen aber weiter. Es könnte ja auch einfach eine Reaktion sein.
Das erwarte ich von einem wirklich großen Team und von großen Spielern, dass die einfach mental so stark sind, sich sagen, okay, ich werde im Erfolgsfall oder auch im Niederlagenfall hier den Kopf hoch haben und keinen Scheiß machen, unsportlich. Man hat aber, und das ist eben auch etwas, was bei Weilendorf nicht das erste Mal vorkommt, bei Gegnern von Weilendorf oder ist vor allem bei Weilendorf provokant agiert. Und Bosinovic ist halt so ein Typ, der kann Tag und Nacht, was das angeht, der kann dir das größte Arschloch auf dem Platz sein und dir gefühlt das Bein brechen und der kann dir solche Zauberdinger machen oder beides in einen gefühlt und zwar dann auch durchaus verbale Sticheleien beziehungsweise symbolische Sticheleien. So können wir es mal sagen. Das war eine symbolische Stichelei nach dem Tor. So. Gut, Daniel, mach weiter.
Ja, dann habe ich als nächstes schon das 2-1.
Durch ja gut, es gab noch ein Eigentor von Ivan.
Ich habe nicht alle Tore gemacht, weil es sind auch zu viele, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Von daher können wir jetzt auch nicht alles besprechen, sonst können wir die anderen Spiele nämlich nicht besprechen.
Keine Zeit, Daniel. Wir haben doch gesagt, deswegen sind wir Top 15 auf der Welt.
Ja, aber wir sind schon eine Stunde 16. Ich muss ins Bett.
Ah, der Top 9% der Welt.
Ja, aber ich bin...
Ja, okay, Daniel, komm. Machen wir das 2-1. Erzähl, was passiert ist und ich gebe dann meinen philosophischen Senf dazu, weil es ist mir ganz wichtig.
Ja, Blesley wird am Kopf getroffen von einem harten Schuss. Der Ball geht ins Aus von seinem Kopf. Und dann liegt Bless so halb benommen am Boden. Nein, benommen vielleicht nicht, aber okay, signalisiert, hey, es tut weh. Und man weiß auch eigentlich, okay, das tut weh. Und kann man den Torwart natürlich erstmal zurücklaufen lassen eigentlich. Nee, und dann nutzt da Ribeiro und ich weiß gar nicht, wer da jetzt den Pass gegeben hat. Da die Situation, schneller Einkick und zack, Tor. Ja, und dann natürlich alle am Ausflippen in der Halle. Und da ist natürlich jetzt eine sportphilosophische Frage, moralische Frage notwendig.
Sportethisch.
Sportethische Frage. Ich glaube, man kann, in dieser Hektik führst du das so schnell aus. So, und dann aber spätestens, wenn dann, wenn man das mal sieht, Moment, wieso regen sich gerade alle in der Halle auf? Oh, da lag einer am Boden. Okay. Dann erwarte ich vom Trainer zu sagen, hier ist was passiert, bitte schießt das Tor. Also bitte lass das Tor einmal rein.
Genau.
Ja, wir haben hier ein unfaires Tor erzielt, das wollen wir nicht. Wir wollen ja auch deutscher Meister, so gefühlt deutscher Meister, moralischer Meister sein.
Da muss ich auch noch was drauf zu sagen gleich.
Und das habe ich da vermisst, dass es passieren kann, das geht so schnell, das kann man gar nicht so schnell reflektieren. dass es ja, passiert.
Genau, aber man kann dann im Nachgang reflektieren. Und das ja, ist das genau. Ding, wenn man hier, wie Hot ja auch in den Interviews, Heiko Fröhlich, so gute Arbeit er da macht, diese kleinen Brötchen backt und immer so, das sind Bonuspunkte und so weiter. Und diese freundliche, moralische Sportkultur frönt. Und dann gibt es hier so eine Situation. Und ich kann nicht sagen, warum komme ich auch auf den Punkt? Ich habe ja auch Analogien dazu. In Spanien sagt man, und das gab es sogar in der LNFS, gab es sogar in der letzten Woche eine Situation, da lag ein Spieler am Boden, man hat ein Tor gemacht, weil man es irgendwie nicht wahrgenommen hat, weil es zu schnell war. Und dann hat man Spalier gestanden, direkt nach Anstoß den Ball ins Tor schießen lassen. Das ist das, was man hier erwarten könnte. Denn, und jetzt komme ich auf den Punkt, ich habe es mehrfach angeschaut, dieses 2-1 für Hott gegen Weilendorf. Und für mich gilt, und das ist halt ein Wert des Futsals, solange der Gegner auf dem Boden liegt, beziehungsweise nicht auf beiden Beinen steht, und hier ist Pless, man, der ist hier am Kopf getroffen worden, aber solange der nicht auf beiden Beinen steht, darf man hier nicht weiterspielen. Es war eben ein klarer Kopftreffer bei Pless. Und ich habe auch gehört, oh, das war auch Simulation und so weiter, und so ein Scheiß. Es tut mir echt leid, es war ein Kopftreffer, und ich finde es daher vermessen und deutlich zu subjektiv, hier die Situation als Simulation zu bewerten. Auch, es kann ja auch eine Simulation gewesen sein, aber in dem Moment gilt Vorsorge. Gucken, ist alles in Ordnung. Es gibt Werte im Sport, und alle haben eben diesen Kopftreffer gesehen. Vor allem hier Diego Fogaccia Valente, der den Schuss an den Kopf abgibt und dann direkt den Eckball schnell ausführt. Für mich ist das bei aller Provokation von Weilendorf, von Hott, ein riesen sportethischer Fehler, diesen Treffer nicht irgendwie, also erstmal zu machen, ist okay, du sagst ja, Situation ist zu schnell. Aber dann im Nachgang keine ethische Reaktion zu zeigen, das ist ein ganz stark unsportliches Verhalten dann in dem Moment aus meiner Sicht, das verurteile ich, das zeigt einfach auch fehlenden Charakter. Und der Spieler Fogaccia ist dann hier im Moment Repräsentant von Hott, und da muss dann jemand, eine Führungskraft, sei es der Trainer oder der Kapitän, das Ding in die Hand nehmen und sagen, stopp, ey, egal ob Simulation ist oder nicht, aber in dem Moment war es ein Kopftreffer. Das ist eine Grundregel im Futsal. Das ist ein Kopftreffer ist elementar gefährlich.
Also nicht umsonst hat man ja beim Fußball eingeführt, dass bei Kopftreffern, dass man eine zusätzliche Auswechslung durchführen darf.
So ist es. Ja? Und diese Regeln entspringen ja, stehen auf den Füßen dieser Sportethik. Und wenn man die mit Füßen tritt, ist das einfach, das ist dann für mich antisympathisch. So, das ja, ist
also die beiden Mannschaften, weh. Der eine also,
provoziert und der andere, ja.
Du simulierst da nicht. Ich habe dreimal vielleicht ja. So einen Kopftreffer abbekommen im Tor, da simulierst du gar nichts.
Ja, und jetzt komme ich auf den Punkt. Umso schlimmer ist dann, dass die Schiedsrichter das Tor geben. Reine Pflichterfüller, gehorsame Pflichterfüller sind, denn eben so ist es. Die Werte oder die Werte der Sportlichkeit sind ja natürlich klar mit den Regeln verwoben. Da eben diese auf diesen Werten fundieren. Aber hier
was sollen sie denn machen? Also das Spiel läuft ja.
Man kann,
also
man geht kann
auch für die auch, zu schnell.
Doch, man kann eine Spielunterbrechung noch geben, aus meiner Sicht. Und Wiederholung des Eckballs. Ja. Aber vielleicht hat man auch nicht schnell geschaltet.
Ja,
aber das
genau.
Ist der
das,
Spieler
das
steht.
Ging ja so
der Spieler
schnell.
Steht. Ja, aber der Spiel, solange der Spieler nicht auf beiden Beinen steht, kann man hier das Spiel unterbrechen. Beziehungsweise auch, es gibt es doch häufig, du siehst doch, das Spiel geht weiter, der Ball geht halt nicht ins Tor. Und dann die nächste Situation und trotzdem unterbricht man das Spiel. So, das gibt's ja. Und da kann mir niemand sagen, dass der Schiedsrichter hier nicht einschreiten darf. Da finde ich auch dieser Konformitätsdruck einfach bei Schiedsrichtern, die dann auch bewertet werden, finde ich, die müssen hier einfach auch mal Größe zeigen. Und das zeigt auch wieder, dass auch Schiedsrichter, wie auch die Top-Mannschaften in Deutschland, also Hott ist für mich halt hier eine Top-Mannschaft, diese Größe noch nicht haben. Aber man kann aus dieser Kritik, und deswegen solche Szenen, ne? Die wurde ja auch bei den Highlights gezeigt, genauso wie du gerade bei Düsseldorf sagst, es gibt Szenen, die müssen einfach gezeigt werden, damit man öffentlich darüber Druck kriegt oder beziehungsweise einfach einen Reflexionsdruck.
Haben wir jetzt ja ausführlich gemacht, Sebastian.
Ja,
ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Und
nach Kopfschuss ist hier ganz klar zu warten, und die Schiedsrichter müssen hier dann intervenieren. Und wenn's der Spieler oder die Mannschaft, der Gegner nicht kann, weil der sportethisch hier wirklich leider nicht auf Höhe ist. So muss man sagen. So,
das
und dann
genau, das Spiel ging dann ja auch weiter mit schönen Highlights trotzdem noch, auch wenn immer wieder mit Ronaldo jubeln irgendwie so richtig kindergartenmäßig provoziert wurde. Ich weiß noch, das 2:2 von Ivankovic war ein richtig schönes Ala-Ala-Spiel mit Doppelpass. Ja. Beim 3:3 von Fogaccia, finde ich, steht Blästa so ein bisschen ungünstig rum, so im Nimbus. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, 3-4, gutes Pressingspiel von Wittig gegen Ivankovic und er holt da den Ball.
Ja, aber was macht Ivankovic da, ganz ehrlich? Wir spielen, anstatt einfach direkt auf Suat Ak zu spielen, der frei steht auf dem Fixo, läuft er da ins Zentrum, total unbeholfen, dieses, das ist das Ding, das ist ja, sind genau die Fehler, die bei Weilimdorf eintreten, so Anfängerfehler, die liefern einfach immer noch Fiat Futsal auf diesem Niveau, zeigt Hot den hier dann am Ende tatsächlich die Grenzen auf. Und das ist einfach so aktuell. Und das, da muss man dran arbeiten, dass solche Grundlagen hinten als letzter Mann wird nicht gefummelt.
Und so kommen aber, oh, das haben wir vergessen bei den News, dass Weilimdorf ja die 3 Punkte aus dem Spiel gegen Jan Regensburg bekommt.
Ja, können wir gleich bei Regensburg.
Das haben wir ja völlig.
Können wir als Übergang nutzen zum nächsten Spiel, oder?
Ja, ist ja jetzt schon. Also es war dann nur noch ein Flying Goal und
dann fragt sich. Dann war die Wittig-Show, 3 Tore. So.
Genau, und Bosinovic wird wieder beim Flying aufgestellt, obwohl alle in der Liga wissen, also wenn du wenn du echt hinten jemanden zum Kämpfen brauchst und zurücklegst, ist der Letzte, den du brauchst, Bosinovic.
Das Mentalitätsmonster.
Also echt, es ist unglaublich, wie das die Trainer jedes Mal wieder falsch machen.
Und,
also.
Und es ist, wird ja vor allem in den bei Mann gegen Mannschaften, die dann so ein bisschen auf Augenhöhe sind oder wie Hot deutlich auf Augenhöhe oder drüber, da hat es ja wirklich in der Vergangenheit, wenn man sich die Erfahrung anschaut, signifikant nicht funktioniert. Also, dass man diese Erfahrung nicht jetzt endlich mal, also es ist sowieso ein, man macht einfach weiter, man läuft immer weiter gegen die Wand. Also wirklich, man drückt weiter auf dem Fiat-Motor. Also da sollte man reflektieren aus meiner Sicht, aber das ist jetzt auch harsche Kritik, weil wir halt die Erfahrung en masse haben mit den Spielern auf dem Fixo und das ist Bundesliga. Kritik auf höchstem Niveau und da könnte man es besser machen. Ja, aber Weilimdorf verliert 3-6 und ist damit Teil des Mittelfelds der Liga, aus meiner Sicht. Man hat jetzt natürlich am grünen Tisch gegen Regensburg gewonnen mit 5-0, weil sportgerichtliches Urteil kam und da hat ein neutraler oder ein fernweg vom Futsal angesiedelter Sportrichter vom DFB entschieden, ich glaube, Regensburg hätte hier ein Verschulden, weil das öffentliche Hallendach, wir haben es ja schon besprochen, geleckt hat. Und wie siehst du die Situation?
Ja, ich fand halt den krassen Absatz, dass die Aussage der Stadt, man hätte es repariert, nicht ausreichend ist. Man hätte es selbst überprüfen müssen, wie auch immer das geht, weil Regen, jeder Regen ist anders und jeder Regen regnet eben an anderen Stellen aus dem Dach rein. Und wenn es halt repariert wird an einer Stelle, sucht sich das Wasser ja andere Wege. Ja. Und das ist der erste Punkt. Und zweiter Punkt war dann sogar noch in dieser Begründung, dass man ja immer so eine Ersatzhalle haben soll. Ja, also als ob du dann immer auf Reserve eine Halle buchen kannst. Mal so 3 Tage vorher, dass du, bitte blockiert mal die Halle. Wir können ja sagen, wir müssen wechseln. So ein Käse, da merkt man, der wurde einfach nicht gebrieft. Was ist diese Liga? Wie kann man das vergleichen? Ich kann mir vorstellen, da wurde hingesetzt, hier ist die Bundesliga Futsal, da steht auf derselben Ebene in der Organisation wie dritte Liga. Ja klar, kann ich das da verlangen. Eigenes Stadion und viel mehr Geld und wir sind Amateure, die auf städtische Hallen angewiesen sind. Also und alle berufstätig, als ob man da jemand Zeit hat, mit der Gießkanne aufs Dach zu gehen und da irgendwie Wasser reinzukippen.
Ja, also es fehlt hier konkrete Phänomenalität, würde man sagen. Es ist ein Phänomen, was so im Fußball gar nicht auftritt. Also wirklich, es ist halt tatsächlich ein Hallensport.
Selten, nur in der Schalke Arena.
Ja, und dann hast du da öffentliche Hallen und ich finde ja sogar den Ansatz, man hat eine Alternativhalle, finde ich ja interessant, auch das zu begründen, aber man hat ja sozusagen einen Alternativtermin und eine Alternativhalle angeboten, indem man Heimspielrecht vorgeschlagen hatte. So war es, so unsere Information. Ich kann mir nicht auch vorstellen, also hätte man vielleicht auch im Verbund mehr machen können, weil ich fand das in der Hinsicht überzogen. Warum überzogen? Ich habe mich da nochmal mit auseinandergesetzt und habe einen Volljuristen gefragt, habe ihn das geschildert, auch mit zwei vorherigen Spielen, wo an anderer Stelle Regen durchkam und er konnte es auch in der Hinsicht nicht wirklich nachvollziehen, weil hier ein Präzedenzfall entsteht, aus dem man jetzt Dinge ableiten kann für die Zukunft im Futsal, die dem Sport in der Hinsicht leider gegebenenfalls nicht gerecht werden können. Und es können irrwitzige Sachen geschehen. Da könntest du jetzt Spielfelder, Regensburg könnte jetzt theoretisch, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich will mal das interpretieren, was ich daraus entnommen habe. Hätte ja auch auf Gewohnheitsrecht zählen können und können sagen, wir hatten schon mal Pfützchen hier und warum haben wir nicht gespielt? Und in der Bayernliga, das anschließende Spiel der Bayernliga, wurde unter diesen Bedingungen gespielt. Das sind alles Begründungen dafür, dass man hier eigentlich auch spielen hätte können. So. Und Gewohnheit. Ne? So, man kann halt auch mit einem Tröpfchen Wasser auf dem Platz spielen.
Also ist halt unglücklich gelaufen, weil die Teams sich geeinigt hatten.
Ich weiß, du willst jetzt hier abkürzen, aber ich will kurz noch etwas erwähnen. Ich will nur sagen, jetzt muss jeder Verein höllisch auf seine Halle aufpassen. Weil wenn jetzt irgendeine gegnerische Mannschaft mal echt ein Problem hat mit der Halle, dann würde ich das monieren, weil da kommt dann irgend so ein Sportrechtler, der keine Ahnung vom Futsal hat und nur in die Rahmenbedingungen schaut und guckt, ja. Oh, die Halle hat keinen Abstand, also das darf ja nicht sein. Und die haben das seit 20 Spielen, hätten sie es korrigieren können, eine andere Halle machen können. Das ist jetzt wichtig, Punktabzug, damit das beim
nächsten Mal besser wird. Eine Ersatzhalle, okay, hier sind eure Linien sind falsch. Ihr habt doch eine Ersatzhalle, genau. Können wir doch in die Ersatzhalle rübergehen. Habt ihr nicht?
Das ist Prätze, okay. Das ist diese Juristerei. Juristerei ist in der Hinsicht wirklich ein Argumentieren. Und diese Prämissen, ich komme ja aus der Wissenschaftsphilosophie und da gibt es auch die Rechtsphilosophie, diese Prämissen und also Syllogismen, die Schlussfolgerung, die daraus kommt, die kann man hier wirklich wahnsinnig interessant weiter als Präzedenz weiter diese Prämissen nutzen, um weitere Fälle auf Präzedenz hin durchzubringen. Und das ist hier, und das habe ich auch aus dem Gespräch mit dem Volljuristen genommen, das ist hier das Problem. Hier hat kein Fachmann des Futsals oder Futsal.
Ja, auch kein Handwerkerfachmann. Also nur weil du ein Dach an einer Stelle reparierst, heißt es, und dann regnet es 3 Tage nicht rein. Und dann regnet es aber an dem Tag mit viel stärkerem Regen und genau an der Stelle, weil sich eben Pfützen gebildet haben, die dann erst zum Überlauf führen. Ja, du müsstest ja da aufs Dach und genau anschauen, warum ist das Wasser da hingelaufen? Er hat sich gar nicht anguckt. Es ist einfach nur, es ging ja darum, dass dann die Regenmenge wurde ja auch von Regensburg geliefert. Und dann stand ja auch, ja, in den Tagen war dann Niederschlag.
Unfassbar.
Oder hätte man ja sehen müssen, dass es rein. Nee, also die haben ja gesagt, die Regensburger an dem Tag morgens, 13 Uhr, waren keine Pfützen da.
Fernab von der Praxis, diese reinen Theoretiker, die da irgendwas machen, es tut mir echt leid. Das ist nicht gut, weil es eben Folgen haben kann, die negativ sind für den Futsal. Hier hätte man spezifischer werden können. Unabhängig davon hoffe ich einfach, dass in Zukunft dann diese Präzedenz nicht auftritt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es mal wirklich um Punkte geht, dann holt man diesen Fall hervor und dann hat man hier gute Chancen, mit irgendeinem Pups durch die Runde zu kommen. Und wenn die Ersatzhalle nicht da ist, weil hier eine Linie falsch gezogen ist, ne, euer Mittelkreis in Düsseldorf da, den ihr selbst gezogen habt, den hätte ich auch noch moniert. Mit diesem Präzedenzfall. Oder die Abstände der Bänke in Weilendorf, die ist nämlich auch nicht reglementtechnisch. Da würde ich jetzt auch mal, oder in Pauli die kleine Halle, würde ich auch noch mal auf Basis dieses Präzedenzfalles überprüfen lassen. So, von den Sportrichtern, der das gemacht hat, der wird euch da sicherlich auch nochmal recht geben müssen jetzt, weil er da in Präzedenzdruck kommt. Na egal. Unabhängig davon, das als kleine Info nebenbei, 5-0 verliert Regensburg zu Hause gegen Weilimdorf und Weilimdorf rettet sich an die Spitze des Mittelfelds dadurch. Ne? Und immer noch hinter Regensburg, die eben aktuell Top-Mannschaft sind. Und das haben die unter Beweis gestellt. Beim Spiel gegen St. Pauli. Ne? Das können wir gleich, müssen wir es jetzt schon direkt machen? Wollen wir es direkt machen? Einfach mal chronologisch schief machen?
Ja, und vor allem schnell, haben. Wir haben schon 1,5 Stunden.
Ja, okay, geiles Spiel von Regensburg, zumindest was man in den Highlights gesehen hat, geiles Tor von Marquinhos super wertvoll als Pivot.
Mega geil.
Macht richtig, richtig guten Futsal, effektiv, effizient, Regensburg, St. Pauli sieht aus als, also wirklich in der Hinsicht deutlich unterlegen laut Highlights, mehr können wir nicht sagen. Regensburg verdient Platz 3, auf jeden Fall, spielt einen guten Ball, hat noch keinen U19-Spieler eingesetzt. Der einzige ist Heiderich, oder wie der heißt, als deutscher Spieler. Sonst ist das eine brasilianische Fiesta, auf Spanisch gesagt. weil es einfach ein schöner Ball ist, den die spielen. Die Highlights sind sehenswert. Und in der Hinsicht Glückwunsch an Regensburg für diesen Sieg. Hast du noch was zu dem Spiel?
Ja, vielleicht allgemein. Ich habe einmal nämlich, der Marquinhos ist halt offensiv stark. Aber du merkst beim 3-1 von Grünberg, genau defensive, da kannst du ihn knicken. Der ist zu langsam. Ja, der weiß auch nicht, was er da machen soll. Da hast du richtig gemerkt, dass er null Defensivarbeit macht. Und dadurch ist dieses eigentlich recht einfache Tor durch Grünberg einfach ein bisschen Doppelpass sehr gut. Und da merkt man auch, Krul ist recht langsam. Weil der kam da nämlich nicht hinterher in der Grünberg nach dem Doppelpass. Das könnte also für zukünftige Gegner bei Regensburg sind das die zwei Schwachstellen vielleicht. Krul etwas langsam und Marquinhos defensiv, wenn der auf dem Platz ist, als Pivot, dann einfach mal schöne Arbeit irgendwie durch die Mitte, so ein Fixo-Pivot-Change, so einen Ball durchstecken. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Ansonsten,
Also, ich habe aber auch nicht gedacht, dass Pauli das zu Null verliert, ehrlicherweise. Und dass irgendwo Fehler passieren werden, die Pauli nutzen kann, weil Pauli spielt jetzt individuell oder auch so manchmal mit einem Doppelpass und so weiter keinen schlechten Ball. Aber man muss sagen, jetzt hat man verloren und ist auf Platz 8 runtergereicht worden. Na, man hat natürlich selbstbewusst geäußert, ja, jetzt kommen Penzberg und Bielefeld, da können und werden wir gewinnen oder so, ne? Da müssen und werden wir gewinnen. Gute Ansage. Bin mal gespannt, ob sie da wirklich zwei Spiele gewinnen werden. Wobei Penzberg, und jetzt kann ich ja dann schon aufs nächste Spiel gehen, MCA Futsal Club Bielefeld gegen Penzberg, habe ich mir angeschaut. Was soll ich sagen? Also, erstmal so sagen, der
Hör einfach die
MCH.
anderen Podcasts, dann weißt du, was du jetzt sagen würdest. Also man bräuchte eigentlich nur die ganz anderen Podcasts über Penzberg und da wüsstest du
Ja,
schon.
muss man sagen, es war 5-1. Es war 5-0. Und man muss sagen, der MCH hat jetzt hier nicht Vollgas gespielt, weil man wollte Penzberg nicht zum Kontern einladen. Weil man wusste, dass die einzige Stärke von Penzberg der Konterfußball. Und deswegen hat man jetzt nicht so viel das 1 gegen 1 oder so gesucht, was man aber hätte machen müssen, wenn man zum Beispiel das Ding eng hätte. Aber es war halt nicht eng. Es stand schnell 1-0 und dann war das ein Ballbesitzspiel. Und ein sehr ruhiges Spiel, ein sehr konzentriertes und auch vom MCH, ich will nicht sagen lockeres, aber ich sag mal, Penzberg konnte in der ersten Halbzeit noch ein paar Nadelstiche setzen, aber es war eigentlich dann nach dem 2-0, kurz vor der Halbzeit, wusste man in der zweiten Halbzeit, okay, Penzberg kommt da noch was. Na, dann kam schnell das 3-0, dann das 4-0 und dann das 5-0, weil Penzberg mit Flying agierte.
Es ist halt auch weiterhin
Und
diese krassen Fehler in der Defensive. Gerade Franz Fischer beim 2-0 und 3-0, das ist eigentlich genau der Punkt. Dieses, als
ja.
Pivot wirst du angelaufen und dann spielt der Fixo vorne den Ball und du schaust den Ball hinterher, drehst dich falsch weg, anstatt du blockst oder anstatt du den Laufweg des Mannes mitgehst, statt dem Ball hinterher zu
Ja,
schauen.
genau.
Ich würde an, wenn ich Penzberg wäre, die bräuchten nur das zu trainieren, weil das ist denen jedes Spiel mit zwei, drei Toren
Ja.
auf die Füße gefallen. Richtige Basics. Und das ist halt schade, weil das kann man auch gut trainieren, dieses hinter dem Ball, also nicht in den Ball hergucken, sondern den Mann anschauen. Das Erste ist, schaut nicht als Pivot auf den Mann, schaut auf den Oberkörper. Dann schaust du automatisch den Ball nicht hinterher und blockst den Mann dann erstmal.
Ja, ich finde es ist schon eine wichtige Koordination zwischen Ball und Oberkörper Körper zu sehen. Also ich finde, diese visuelle Wahrnehmung darf da auch ein bisschen weitergehen. Weil man muss ja auch schon, man könnte ja auch mal einen Pass abfangen. Also man muss aber
Ja, den
wichtig,
fängst du dabei aber ab. Das machst du ja.
ja,
Du hast ja trotzdem im
ja,
Augenwinkel den Ball. Das ist ja genau der
genau, das meine
Punkt.
ich ja. Nicht, aber deswegen, das nicht vernachlässigen, dass auch im Augenwinkel noch der Ball zu betrachten ist, damit man bei einem schlechten Pass vielleicht sogar noch den Fuß hinhalten kann.
Ja,
Aber
natürlich.
du sagst es richtig, man muss einen Weg finden bei Penzberg, Läufe in die Tiefe zu verhindern, weil man wird überrumpelt. Eine normale Futsalmannschaft, wie der MCH, die dann die futsalerischen Mittel hat, spielt den Ball in die Tiefe auf den Pivot, der legt wieder quer auf den nachrückenden Ala. Hier war es Bollwicht auf Aytürk Getschim, der legt wieder dann quer und Fischer kommt nicht hinterher, weil er aus meiner Sicht hier einfach hätte man einfach sich in den Weg stellen können, Defensivblock und dann passiert gar nichts. Gar nichts. So, und so hat man eigentlich richtig schöne Tore beim MCH zugelassen. Es waren richtig schöne Tore, futsalerisch.
Das ist wirklich toll, ja.
Und ein Punkt, der dir nicht aufgefallen ist, weil du beim letzten Mal hast du ja bemängelt, beim MCH würde man den zweiten Torwart nicht einsetzen. Das war hier ein schönes Paradebeispiel, wie man es macht. Man hat 3-0 geführt und dann hat Kadi Dibra gespielt und hat auch ein super Spiel gemacht. Und das meine ich auch. Also beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich gebe keine Gegenargumente, aber hier kurz, der Torwart, den zweiten Torwart kannst du halt immer besser bringen, wenn du führst. Ne?
Ja,
Das ist immer
natürlich.
besser. Machen die HSV Panthers auch häufiger. Das nochmal als Ergänzung. Und das auch nochmal, muss ich nochmal erwähnen. Das war hier gut und Kadi hat auch ein super Spiel gemacht. Beim Gegentor konnte er nichts für, aber da war die Messe auch schon längst gelesen. Und dann hat man in Bielefeld einfach nur gesagt, die 3 Punkte, man braucht hier nicht 7, 8 machen. Man hätte es aber machen können, weil man so oft den Ball dann auch mal auf Empty Goal hatte. Am Ende verdient. Penzberg ist für mich leider, wenn ich das auch jetzt live nochmal in dieser Saison mal gesehen habe, mehr oder weniger mittelmäßige Regionalligamannschaft. Ich glaube, wenn sie Tabellenletzter werden, dann sind sie direkt abgestiegen und dann auch zu Recht, weil auch in der Relegation würde man wahrscheinlich wenig zu sagen haben,
Mir tut
weil
es halt
das
wirklich leid um Carlos und Hiri, die echt
ja.
Futsal-Liebhaber sind, die das alles da aufgebaut haben und mit Leib und Seele dabei sind. Azizi ist ja fast gar nicht mehr dabei oder war überhaupt
Ja,
die
das hat
Saison
man auch gar
einmal
nicht
dabei? Ich glaube
gesehen.
gar nicht, ne? Und
Nee.
der hat halt viel gemacht. Azizi hat doch viel gerissen mit seiner Lockerheit und das fehlt dann halt, dass man die Tore halt mal vorne macht. Ja, ich hoffe, sie bekommen nochmal vielleicht ein bisschen Verstärkung in der Pause, ja, oder trainieren die Defensive, bitte. Einfach nur defensiv, einfach nur tief stehen, Raute verteidigen, nur das.
Ja, ich hoffe, unsere Kritik reizt auch nochmal und gibt in dem, weil es sind ja nur 6 Punkte, die man braucht. Das sind 2 Siege, die du brauchst, um dich an Wacker reinzuziehen, weil im nächsten Spiel, wobei ich noch einen letzten Punkt zum Spiel MCH gegen Penzberg, Aytü Getschem hat seine entsprechend gelbe Karte gekriegt, glaube ich 4. oder 5., ich weiß gar nicht, welche Regelung hier gilt mittlerweile, aber er ist im nächsten Spiel bei St. Pauli gesperrt und das ist natürlich der Topscorer,
der
die meisten Vorlagen und Tore beim MCH. Ich glaube, das ist so ein Zeichen, da können wir gleich nochmal, wir werden jetzt gleich in einer Minute noch den nächsten Spieltag tippen, da wirst du sicherlich in Richtung Pauli tendieren dann deswegen, aber kommen wir zum letzten Spiel, da will ich gar nicht viel zu sagen, bis auf ein schönes Tor. Ich
habe es nicht mal gesehen, weil es ja nun erst gestern war, ja.
Stuttgarter Futsal-Club gegen Wacker 13-2. Wacker ohne Johnny Göde. Ich glaube, ich habe gehört, Meniskusriss. Ich habe ja gesagt, aus Berlin kommen mittlerweile Informationen herbeigeflogen. Ich glaube, er hat einen Meniskusriss, soweit ich das gehört habe. Mhm.
Das ist ja Katastrophe, weil Enoch Say, der tut mir so leid, junger Typ, aber ja.
Keiner, der den Abstieg verhindert. Göde würde ich das zutrauen, ihm war ich aktuell nicht, weil er noch sehr unerfahren wirkt.
Wir haben viele junge Torhüter jetzt, ne? Mit Lorov und Renner. Ich finde beide gut, weil beide jung sind und beide jetzt schon 4 spielen. Ja? Und Enoch Say wäre dann auch vielleicht, der ist zwar noch nicht so weit wie die anderen beiden, nicht mehr deutlich so weit. Und Martin Lorov kommt übrigens bei uns. Also ist wieder fit, hat auch für die U19 gespielt.
Ja, von Lorov konnte ich mich jetzt live überzeugen und den fand ich gut. Das war der beste Penzberger. Ich finde, ein zu guter Torwart in einem zu schwachen Team. Der kann das nicht reißen, aber der hält einiges. Also der hält einiges und ist auch wirklich mit Ball am Fuß auch gut, muss man sagen. Mutiger Torwart, ich finde auch gut in der Entwicklung. Also so ein Team wie Regensburg, sollte den sie vielleicht als Torwart hinzuziehen und dann hat man einen guten Nachfolger für Raoul Guimaraes vielleicht, wenn der vielleicht mal irgendwann die Handschuhe niederlegt, weil der ist ja auch ein ganz guter. Aber da könnte auch so ein Lorov viel von lernen. Da könnte man ein interessantes Torwart-Du aufziehen in Regensburg. Wenn man denn vielleicht an Lorov denkt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er wird es auch nicht schaffen, Penzberg dann zu retten. Aktuell, wenn ich das... Ne? Da müssen schon ein paar Berge jetzt in Bewegung gesetzt werden. Genauso wie bei Wacker. Die verlieren 13-2 gegen Stuttgarter Futsal-Club. Die haben schon 7-2 zur Halbzeit geführt und dann in der zweiten Halbzeit weitergemacht. Schönes Tor, fand ein Tor, was ich spektakulär toll fand, futsalspezifisch. Babic nach dem Freistoß, Michewski. Babic täuscht einen Block an, zieht dann aber durch. Der Wacker-Spieler weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann kriegt der Babic den Ball und legt ihn rein. Tolle Blockfinte, wenn man so will. Geblockt und dann doch weitergezogen. Also so, dass der Spieler irritiert war, der Gegenspieler. Und beim Stuttgarter Futsal-Club durften alle ran, tatsächlich. Fast der ganze Kader hat getroffen. Kein gutes Zeichen. Wacker gibt Gas, weil ihr braucht Punkte. So, das zum Spieltag, wenn du nichts mehr hast.
Nee, lass zum Tipps kommen, zu den Tipps.
Das sind Tipps. Oh Gott. Und dann haben wir uns wieder in das World Ranking Top 8% des Umfangs eingespielt. Wir machen unserem Ruf weiter. Gute Werbung.
Mach einfach die Tipps.
Die Tipps, ja.
Mach einfach die Tipps.
Ich muss auch erstmal hinkommen, Mensch. Ich habe doch nicht alles hier direkt offen. Aber 10.12. gibt es Spiele. Hohenstein gegen Wacker Eagles. Was sagt der Futsal-Economist?
Hot.
Ich sag auch hot.
Hot.
Dann Jahn Regensburg gegen die HSV Panthers.
Hot. Ach nee. Jahn.
Ich würde auch Jahn sagen, weil die HSV Panthers arge Verletzungsprobleme haben.
Ja, auswärts.
Dann Fortuna zu Hause gegen Penzberg.
Ja, muss Fortuna.
Ja, muss Fortuna. Ich wünsche aber Penzberg hier mal Punkte. Dann TSV Weilendorf gegen Stuttgarter Futsalclub. Das Stuttgarter Derby. Wird auch heiß werden.
Ja, SFC.
Ich würde auch aktuell auf den SFC tippen. Und dann Pauli gegen den MCH Futsalclub Bielefeld. Das ist ein spannendes
Spiel. Ohne Getschim, Pauli.
Okay, ich setze trotzdem auf den MCH, weil ich glaube, auch mit Furkan Aas etc. neue, die wieder dabei sind.
Mhm.
Und man es heißt, Revanche zu nehmen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Wird spannend. Ich würde dann dagegen halten. MCH. Und damit haben wir es geschafft, Daniel.
Yes.
Wir haben alles geschafft.
Eine schöne Futsal-Woche.
Ich bedanke mich bei dir, bei allen Zuhörern, dass sie dabei waren. Und ich freue mich dann auf diesen Spieltag und auf das, was drumherum weiter noch passiert im Futsal. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Tschüss.